Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data und AI Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Shownotes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Benjamin Aunkofer. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Benjamin, du hast mir angeboten, dass ich Ben sagen darf, dann mache ich das auch gerne, ist kürzer.
Gerne.
Ja, und wir hatten ganz kurzes Vorabgespräch. Da haben wir schon festgestellt, okay, das könnte heute ein Gespräch werden, ein bisschen provokativer. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Schauen wir mal, also mal gucken, was sich ergibt.
Mal gucken, dass ich es nicht übertreibe heute.
Ja. Aber das mal so direkt, um mal hier den Frame zu geben, das haben wir festgestellt im kurzen Vorabgespräch. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich dich einmal ganz kurz beschreiben, was man sieht auf LinkedIn und überall. Das kannst du dann gleich ein bisschen ausführen. Und dann werden wir aber schnell auch thematisch einsteigen. Also was man sofort sieht ist, du hast Datanomic gegründet vor fast 10 Jahren, über 9 Jahren. Bist dort Geschäftsführer. Nennst dich dort Chief Data Scientist und neuerdings bist du darüber hinaus nochmal Gründer, Mitgründer geworden eines weiteren Unternehmens namens Audavis. Audavis, da geht es um automatisierte und KI-getriebenes Auditing. Ja, so das schon mal vorab, steckt schon fast im Namen. Und wir werden beides heute besprechen, aber weit auch darüber hinaus gehen. Erzähl erstmal kurz was zu Datanomic.
Ja, also Datanomic habe ich gegründet, nachdem ich Angestellter war, auch im Bereich der Unternehmensberatung und dachte, das kann ich auch alleine machen, ne, was ich da in 2 Jahren bei der Unternehmensberatung gelernt habe. Bin aber erstmal 1 Jahr voll auf die Nase gefallen. Ne. Ich hatte 1 Jahr 0 Kunden.
Nichts, ja, als Freelancer. Ja.
Als Freelancer, das war noch vor Datanomic, muss man sagen. Mhm. Als ich dann meine ersten 2 Kunden gefunden hatte, noch viel hin und her, habe ich dann die Datanomic GmbH gegründet. Ich war dann auch erst mit 3 Jahre alleine in der Firma, ja, bis 2018. Und wir machen jetzt Data Science Projekte und oft, das hat sich so ergeben, Data Engineering Projekte, weil es oft so wie so ein Eisberg ist. Data Science ist so das, was sichtbar ist, das, was offensichtlich den Value bringt, so wie auch Data Analytics allgemein. Aber Data Engineering ist ja das, was man wirklich braucht, um die Daten herzuschaffen. Und viele Projekte scheitern daran, dass sie das nicht schaffen.
Mhm.
Ja, und das ist das, was wir machen. Ne? Wir sind da unternehmensunabhängig, also wir beliefern alle Branchen. Wir sind da so ein kleines SWAT-Team, also wir sind auch klein, wir sind 10-Mann-Bude.
Ja, beweglich.
Beweglich, genau. Mhm. Kommen auch nur zu bestimmten Einsätzen denn, ja, wo das halt passt. Aber das über alle Branchen hinweg und auch in allen Fachbereichen. Und wir sind wirklich spezialisiert auf Daten- und Analysemethodik. Wir arbeiten da quasi mit so allen Tools, die es da so gibt, die gängig sind. Mhm. Sind da also auch neutral und versuchen immer die beste Methodik und dann auch die besten Tools für das Problem zu finden.
Ja, und ihr seid angewachsen auf 10 plus Mitarbeitende. Richtig. Ja, du hast aber vorab auch gesagt, das ist auch eine gute Größe. Kannst du ja
also so? Für mich passt, ich bin da alleine, ja. Also ich bin im Grunde eigentlich ein erweiterter Freelancer. Ne? Also ich bin auch Interimmanager bei Firmen, muss ich dazu noch sagen. Also immer wieder, wenn ich phasenweise über Monate Interimmanager fürs Thema BI, Process Mining, Data Science. Und da habe ich auch festgestellt, dass diese Evolution, die Unternehmen durchmachen, auch genauso ist. Zum Beispiel manche möchten starten mit AI-Lösungen, stellen fest, dass sie die Daten gar nicht haben. Und dann geht es erstmal darum, diese Daten zu beschaffen. Und dann geht es vielleicht erstmal darum, doch ein Reporting aufzubauen, ne, weil man gar nicht Transparenz hat. Was passiert denn eigentlich im Unternehmen? Bevor man dann wirklich die AI-Lösung hat, um eine Prädiktion hervorzurufen, ne? Und abzurufen. Ja, und so entwickelt sich das. Und dann hat man auf einmal BI-Reporting oder so Data Analytics, stellt fest, wir müssen unsere Prozesse besser verstehen. Da gibt es auch Methoden wie Process Mining, ja, um diese Prozesse zu rekonstruieren. Ja. Die Tools sind auch so ähnlich. Und die Daten sind eigentlich auch fast die gleichen. Muss ein bisschen erweitert werden. Process Mining hat ein bisschen tiefer gehende, mehr granulare Daten als BI. Aber Data Science braucht auch wieder diese granularen Daten und schon hat man da so ein Deal, ne, und kann dann sehr viel Methodik rausholen, um bestimmte Probleme zu lösen. Zum Beispiel, wenn das im Supply Chain Management, ja, um die Lieferketten zu optimieren, in der Produktion, um Produktionsengpässe zu erkennen und so weiter, vieles mehr.
Ne? Ja, Probleme mit einem riesigen Hebel, wenn du da Kleinigkeit verbesserst, ne? Das ist ein großer Effekt, also einen großen Business Impact. Und deswegen auch Chief Data Scientist, also wie du es gerade beschreibst, also du bist ja kein Freelancer mehr, schon klar, aber du beschreibst das ja gerade so als eine sozusagen Freelancing on Steroids oder so, so ähnlich hört sich das an.
Wow.
Ne, so, also,
kann man so sagen, ja.
Also mit einem Team, ja, und deswegen Chief Data Scientist als Titel, so nennst du dich ja gerne auf LinkedIn auch.
Ja, richtig, Chief Data Scientist, deswegen, weil ich ja Data Scientist führe, fachlich, auch disziplinarisch meine eigenen, aber fachlich die der Kunden oft.
Ja.
Und diese Data Scientist, wie gesagt, Data Science so die Spitze des Eisbergs ist, dass es sichtbar ist und Value schafft, aber hat eine lange Kette dann auch der Datenbeschaffung dann zu vorhergehen. Ne? Mhm. Aber die Data Scientists brauchen halt viel Unterstützung. Manche verstehen den Geschäftsprozess nicht richtig, manche haben Fragen, wie mache ich das statistisch korrekt, den Machine Learning Ansatz mal hinterfragen, vielleicht die Evaluierungsmethoden hinterfragen. Vielleicht auch einfach, wie präsentiere ich das? Dieses Storytelling, diese Datenvisualisierung, ne, ist sehr wichtig. Und deswegen habe ich mit Data Scientists sehr viel zu tun. Gewissermaßen bin ich aber auch dann Chief Data Engineer oder so, aber die Data Science ist, wie gesagt, das, was die Kunden ja eigentlich haben möchten.
Mhm.
Ja, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Die ganze Statistik, die Mathematik dahinter finde ich hochinteressant. Mhm. Habe mich damit auch viel rumgeschlagen, ja. Mhm. Ich habe nicht Mathematik studiert, muss ich dazu sagen. Das hat mich viel Zeit gekostet, aber das macht mir auch Spaß. Und das.
Du bist dann also der Mentor, die fachliche Führung.
Richtig, ja.
Für die Data Scientist. Und du hast natürlich jetzt, wie du sagst, hat lange gedauert, viel gesehen, viel erlebt, mitgemacht und gesehen. Wie schaust du eigentlich jetzt auf diese Bewegung? Ich meine gar nicht nur den letzten Hype, sondern dass du Data Science studieren kannst zum Beispiel. Das ist ja auch relativ neu. Also wir reden jetzt hier von 5, 6, 7 Jahren, je nachdem wann die ersten Fachhochschulen oder auch Unis mit diesen Studiengängen dann rausgekommen sind. Wie schaust du auf die Kompetenzen von Data Scientists, meinetwegen von heute und von vor 15 Jahren?
Vor 15 Jahren gab es diesen Begriff, glaube ich, noch nicht. Genau, ne? Aber da waren die Statistiker.
Data Mining.
Ja, genau, da hat jemand mit IBM, SPSS irgendwie ein bisschen rumhantiert und so ganz oft.
So ein bisschen die Entwicklung, ja. Ich glaube, da hast du einen guten Blick drauf, weil du bist halt schon länger im Game.
Ja, also ich finde es sehr begrüßenswert, dass wir diese Data Science Lehrgänge haben oder auch diese Masterstudiengänge. Ich bin selber auch Dozent und Lehrbeauftragter für Hochschulen in dem Bereich. Also aktuell lehre ich gerade an der, ist auch egal, Reinforcement Learning. Das finde ich sehr gut, weil diese, gerade die Masterstudiengänge im Bereich Data Science, die kann man ja aufsetzen auf ein Mathematik- oder BWL-Studium, Informatikstudium.
Ja.
Und die gehen in die Breite. Und das finde ich gut. Weil die Data Scientists, mit denen wir heute arbeiten, die sind meist noch nicht so aus dieser Ausbildung heraus, sondern die sind so als Quereinsteiger reingekommen, weil früher konnte man nur als Quereinsteiger, ich bin auch Quereinsteiger quasi, ja, ne? Und die haben meistens so, die sind geprägt von dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, die haben ja meist so 1, 2, 3 Arbeitgeber und haben sie Projekte gemacht, ne? Und da hat der eine hat nur Zeitreihenanalyse gemacht. Tolles Thema. Und ich sag mal so, also viele Data Scientists, die ich kenne, die sich wirklich als Data Scientist auch betiteln, die wissen nicht, wie Zeitreihenanalysen gehen. Ja?
Ja.
Die würden jetzt eine lineare Regression oder nicht lineare Regression durchlegen. Aber bestelle bestimmte Methoden für, um das besser zu machen. Also sowas wie Autoregression oder rekurrente neuronale Netze und so weiter. Es gibt da viele Methodik. Und manche können nur das und was anderes meistens nicht, ne? Oder haben da nicht so Erfahrung drin. Und diese Studiengänge versuchen ja diese Breite herzustellen.
Ja, also dass du mit Sprache umgehen kannst, mit Bildern umgehen kannst.
Genau, oder klar, also Unsupervised Learning ist für viele eine Herausforderung, weil das ein ganz anderer Ansatz ist, daran zu gehen. Das ist ja wirklich das richtige Data Mining, ist ja Unsupervised Learning, ja, wo du versuchst, Dimensionen zu reduzieren oder mit Clustering, Gruppierungen erstmal zu erstellen, bevor du ein Classification überhaupt machen kannst, weil du musst vielleicht erstmal gute Klassen erstmal aufbauen in so einem multidimensionalen Raum. Das ist so ein Thema. Manche machen auch nur das wieder und die können das dann, aber die sind dann in anderen Themen nicht so richtig drin. Ne? Und deswegen diese Studiengänge finde ich da sehr gut.
Mhm.
Ich glaube aber, jeder Data Scientist kann das auch werden. Ne? Also man muss da nur so ein bisschen Eigeninitiative zeigen und im Beruf, ja, oder einfach zu Hause sich ein Buch nehmen, ein paar Coding-Beispiele durchgehen und dann kann man so richtig eine Breite kriegen. Und diese Breite hilft einem dann auch wirklich, diese Datenstrategien für Unternehmen zu entwickeln. Weil ein Kunde, man hat dann oft den Fall, man sitzt dann mit jemandem im Raum aus der Fachabteilung und der sagt dann, ja, ich habe da so ein Problem. Und viele Leute kommen da nicht drauf. Was kann man da machen? Was könnte man machen mit Daten? Welche Methodik ist die richtige? Und wenn man so eine gewisse Breite hat, dann fällt das einfacher.
also einen gewissen Überblick hat. Und du sagst, Buch in die Hand nehmen, ist ja Content, ist ja genug da, ne? Also es gibt ja Content
ist genug da. Das überfordert natürlich auch viele. Informationsüberfluss ist ja, die Informationsdichte ist sehr hoch, ne? Ja. Die Sinnesüberflutung ist da sehr groß.
Ja.
Und jetzt mit ChatGPT ist es ja auch so, dass viele eigentlich gar nicht mehr verstehen, was sie da machen, weil sie können jetzt auf einmal Sachen machen, die sie vor 5 Minuten noch nicht konnten.
Mhm.
Aber warum mache ich die eigentlich? Das ist nochmal so ein Thema, ne? Also ich glaube, um das mal auch vorwegzunehmen, dass diese LLMs, ne, oder auch das, was als nächstes kommen wird, wird im Grunde die Aufgaben für Data Analyst und Data Scientist relativ gewissermaßen auch ersetzen, weil man kann jetzt auch aus einer Fachabteilung, kann man da Daten reinladen in so ein LLM, ne? Jetzt macht man das vielleicht nicht bei ChatGPT, weil das OpenAI ist, ne, sondern man kann ja selber LLMs hosten, kann dann eine eigene Wissens-AI aufbauen im Unternehmen, etwas, was wir auch schon gemacht haben. Und dann kann man da natürlich seine Aufgabenstellung reinkippen, seine Daten reinkippen und sagen, analysieren wir es mal durch, mach mal bitte die Zeitanalyse für mich. Und dann funktioniert das auch, ne?
Mhm.
Und halbwegs zumindest.
Ja.
Ich habe gerade gestern ein Telefonat gehabt mit jemandem von einem Unternehmen, der sagt, das brauche ich nicht mehr, dann nehme ich hier von AWS oder von Azure die Cognitive Services, ne, die Funktion, dass man da einfach Zeitanalysen machen kann.
Ja.
Ohne dass man Ahnung davon haben muss. Es funktioniert einfach. Und dann sage ich, ja, das funktioniert auch. Und das wird auch den einfachen Data Scientist ersetzen, der das kann.
Mhm.
Oder der nur das kann. Aber wenn du es richtig gut machen willst und du möchtest jetzt einen richtig geilen Algorithmus dafür trainieren und du möchtest den testen und verbessern und den erweitern, vielleicht auch verwerfen und was Neues anfangen, ja, dann reicht natürlich sowas wieder nicht aus. Das heißt, ein richtig guter Data Scientist, der sich richtig gut aufstellt, der kann richtig gut Karriere machen und auch richtig gut Geld verdienen. Weil er, wenn er vermitteln kann, was er kann, ne? Und wenn er wirklich diese Methodik richtig breit und tief anwenden kann
für das Unternehmen. Und vielleicht noch gekoppelt mit gewissem Domänenwissen, dann in dieser Domäne.
Idealerweise, ja.
Kann er richtig oder sie gar
nicht. Das Domänenwissen ist eigentlich das Einfachste, weil man ja immer einen Partner hat. Also man hat immer Sparring-Partner im Unternehmen.
Mhm.
Jedes Unternehmen hat ja sein Domänenwissen, ne? Und trotzdem ist es hilfreich, das zu haben und man kann es schnell aufbauen. Ich würde aber sagen, ein Data Scientist, der zum Beispiel noch nie medizinische Daten analysiert hat, kann trotzdem relativ schnell da einsteigen. Wichtig ist ja nur die Technik und die Methodik drauf hat.
Mhm.
Ne? Also Methodik, Machine Learning Verfahren und Statistik. Und
ja, als Voraussetzung. Das kannst du auch lernen, natürlich. Ja. Haben die ja auch gelernt.
Es ist aber langwierig. Ne? Da habe ich auch Jahre gebraucht für,
ja,
um das zu machen. Ich bin da am Ball geblieben und habe da auch einige in meinem Studium und Ausbildung richtige Grundsteine gelegt. Also ich bin eigentlich Softwareentwickler von der Ausbildung erstmal, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dann während des Studiums einfach mit meiner Programmierfähigkeit die Daten analysiert für die Kaufleute, für die Ingenieure und bin dann in eine Unternehmensberatung eingestiegen als Angestellter, als Consultant und habe dann das weiter ausbauen können und wurde dann eigentlich so erstmal so minimaler Junior Data Scientist und konnte es dann im Rahmen meiner Selbstständigkeit dann ausbauen. Und gerade das Jahr, wo ich am Anfang noch gar keinen Kunden hatte, hatte ich ein Jahr Zeit, richtig viel zu lernen. Und das war eigentlich, davon habe ich sehr profitiert, muss ich sagen. Also das war wirklich eine gute Zeit.
Ja, wie hast du das damals dann finanziert? Also du musst ja dann irgendwie...
Ich hatte ja gearbeitet als Angestellter eine Weile und hatte dann Arbeitslosengeld und konnte das in einen Gründerzuschuss umwandeln.
Okay.
Und muss ich aber trotzdem vorstellen. Ne?
Ein Jahr.
Meine Frau, die mich auch sehr supportet haben, muss ich sagen. Ja, liebe Grüße. Ja. Aber die Frau liegt natürlich trotzdem manchmal in den Ohren. Ne? Du könntest einen Job annehmen, könntest da 70.000 mehr verdienen und so sofort. Ja.
Ja.
Ja, aber durchhalten lohnt sich, ne? Also da muss jeder mal in den sauren Apfel beißen. Und das ist auch etwas, was ich an der aktuellen Generation so ein bisschen kritisiere, ja. Dieses in den sauren Apfel beißen wollen, das ist ja irgendwie ein bisschen verflogen, muss ich sagen. Es ist nicht mehr so einfach, jemanden zu finden, der sagt, ich gehe mal einen Schritt zurück oder zumindest verzichte ich auf einen Schritt nach vorne, ja, jetzt finanziell. Aber ich ziehe mal was durch und ich reiß mal richtig was runter jetzt, ne? Und zeig mal, was ich kann. Und dann kriege ich schon irgendwie, das wird schon dann entlohnt werden, weil das wird jemand sehen oder wenn es der nicht sieht, dann sieht es jemand anderes und dann kriege ich schon, was ich haben möchte. Aber man muss halt diesen Schritt nach vorne einfach mal selber versuchen, ne, und machen. Mhm. Da brauchst du ein bisschen Elan für.
Ja, also so ein Investment-Mindset, also wirklich das längerfristig auch zu sehen. Ja, und da hat es dir tatsächlich sehr geholfen, dieses Jahr zu investieren in dein Wissen, Methodik,
ja,
das also nachzulernen, was du vielleicht noch nicht gelernt hast als Softwareentwickler dann, weil es ist ja nun mal was anderes, aber sehr, sehr hilfreich. Ich würde sogar so sagen, es ist momentan besonders hilfreich, weil all das ganze Data Science muss ja in Produktion gehen.
Richtig.
Und dann hilft das Software Engineering natürlich enorm, ne?
Aber immer die Methodik lernen, nicht so sehr die Tools. Die Tools sind auch wichtig in dem Moment, aber als ich diese Phase hatte, da war Hadoop angesagt. Ja, Hadoop, MapReduce, wer das nicht konnte, der war nichts.
Ja,
ja, der konnte sich nicht Data Scientist, Data Engineer, gab es damals noch gar nicht, so, zumindest nicht so präsent. Da konnte man sich als solcher nicht betiteln. Da musste Hadoop können, MapReduce muss man wissen, da hat das HDF, ne, Hadoop Distributed File System muss man können.
Ja.
All solche Sachen, das ist total out. Ne? Und diese Tools, die haben so eine Evolution, damit dann kam Tableau und Click und so weiter. Ja. Heute auch noch immer noch am Start. Ne? Aber
das ist ja eher BI dann, ne?
Das war BI, genau. Ja. Das war für viele war das ja nur so, ja, wir nutzen dann halt Click und so, machen erstmal Reporting. Und das sind so Evolutionen, die man da durchgeht und vieles, was damals angesagt war, ist, spielt heute keine Rolle mehr. Manche Tools haben sich gehalten, aber haben auch nicht mal so diese Präsenz, ne, und diesen Alleinstellungsmerkmal wie früher.
Was ist deiner Meinung nach das heutige Hadoop, was du irgendwie drauf haben musst?
Das kommt drauf an, richtig. Also es gibt natürlich die BI-Tools.
Ja, ich meine, das Data Scientist wirklich, ne? Du meinst ja eben,
genau, Data Scientist ist eigentlich relativ Open Source lastig, deswegen entwickelt sich das alles ganz gut weiter und auch ein bisschen nachvollziehbar. Ich finde, die Entwicklung ist ja gar nicht so schnell.
Mhm.
Also vor 5 Jahren, wie heute, nutzte man halt TensorFlow natürlich, ne, oder PyTorch
für
das Design von neuronalen Netzen und auch das Testen dann. Es gibt jetzt MLOps, ne, was so ein bisschen diesen Workflow optimiert. Ich glaube, was gerade wichtig ist zu wissen, sind die Cloud-Systeme.
Ja,
okay. Weil man hat immer damit zu tun, egal wo man jetzt, auch als BI-Analyst mittlerweile, ne, als Standard Scientist aber auch, weil alles, was man macht, das findet in der Cloud statt, es wird getestet in der Cloud.
Ja.
Vielleicht darf man auf dem Notebook lokal erstmal starten, aber es wird am Ende auf der Cloud deployed normalerweise. Mhm. Dann heißt es ja, warum man Docker-Container oder sowas, ja, damit wir das im Kubernetes dann in der Cloud deployen können. Zum Beispiel. Gibt es noch viele andere Wege, zum Beispiel mit diesen Services von Azure, AWS und Google. Und da muss man umgehen können. Und deswegen so ein Cloud-Zertifikat, ich glaube, das lohnt sich schon aktuell.
Okay, das ist sehr actionable. Wenn man jetzt hier zuhört und sich sagt, okay, ich will schnell irgendwie Traction haben, Data Scientist,
definitiv ein Zertifikat. Also das würde mich als Arbeitgeber auch beruhigen, wenn ich jemanden habe, der hat zumindest ein Zertifikat in Google, AWS oder Azure. Das kann man auch relativ schnell switchen. Ich meine, das ist sehr spezifisch, aber wenn man einfach verstanden hat, wie diese Cloud-Anwendungen so funktionieren, wie sie drauf sind, wie da so die Workflows sind, dann geht das schon auf einen.
Kannst transferieren, ne?
Genau.
Diese Command-Line-Interface ist ein bisschen anders und die Sachen heißen anders, aber du kannst es ganz gut transferieren. Eine Sache wollte ich nochmal nachhaken eben. Du meintest, ja, Data Scientists könnten es schwer haben, jedenfalls die, die nicht so richtig Gas geben und sich da so reinbrainen, so richtig, also ne, enthusiastisch sind, weil die Business-User das auch können, mehr oder weniger. Also es gibt dann irgendwie ein Tooling, kippen sie die Daten rein, kriegen es raus. Wo ich dann schon noch Schwierigkeiten sehe, häufig, ist einmal initial, was sind eigentlich die richtigen Fragen? Und dann auch in der Interpretation. Also dann kriege ich irgendwas raus. Aber um das zu interpretieren, muss ich ja dann schon ein anderes Verständnis haben. Also die Domäne hilft mir dann. Klar, wenn ich jetzt Domänexperte bin, dann hilft mir das in der Interpretation. Aber würdest du nicht schon sagen, dass allein deshalb Data Scientists gefragt sind? Also was sind eigentlich die richtigen Fragen, das in Zusammenarbeit mit dem Data Scientisten und dann auch in der Interpretation von dem, was ich dann aus welchem Tool auch immer, No-Code, Low-Code, whatever it is, was ich dann da rauskriege. Also das allein ist eine Daseinsberechtigung, oder?
Ja, also ein richtiger Data Scientist ist für mich so ein richtiger Nerd, der richtig tief reingehen kann. Und da, wo viele sagen würden, da weiß ich nicht, wie ich da methodisch weiterkomme. Ja, also das ist mir jetzt zu hoch oder ich wüsste nicht, wie ich das verbinden könnte oder wie ich da Abhängigkeiten in den Daten finden könnte, die jetzt wichtig sind oder wie ich da auch was drauf trainieren könnte, ja, und den Algorithmus dafür vorbereiten kann, die Daten auch vorbereiten kann. Das ist für mich ein richtiger Data Scientist. Der muss nah am Business sein, aber auch nicht zu nah, weil der das einfach drauf haben muss. Und da trennt sich, wie gesagt, auf die Spreu vom Weizen. Es gibt viele Data Scientists da draußen, Achtung, Danger Zone, ja, aber viele Data Scientists da draußen sind keine richtigen Data Scientists, meiner Meinung nach. Ne?
Ja, sondern?
Viele sind so eine Art Data Analyst oder Data Analyst plus so ein bisschen. Ja.
Mhm.
Und dann gibt's aber auch diese eigene Rolle, die ich finde, die müsste mehr im Fokus sein. Das ist so der Data Steward vielleicht oder der Value Engineer, finde ich auch sehr gut.
Value Engineer, das habe ich noch nicht gehört. Also Data Steward, okay.
Ja, das hat Celonis, glaube ich, etabliert.
Aha, interesting.
Das liegt daran, dass Celonis macht ja Process Mining und Process Mining ist eine Methodik, um Prozesse zu rekonstruieren aus den Daten heraus. Also jedes ERP-System, CRM-System und so weiter hat ja Spuren, die man herausarbeiten kann. Also so eine Process Mining wie Data Mining, wobei der vielleicht ein bisschen hinkt. Und es ist die Rekonstruktion dieser Prozessflüsse aus den Daten heraus. Und da hat man oft das Problem, dass man das macht, dann hat man den Prozess und dann zeigt man das dem Kunden und er sagt, ja, super geil, ich sehe meinen Prozess, erste Freude. Und dann aber, was heißt das jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt damit? Ne? So, der Prozess ist, den muss man sich vorstellen, meistens wie so ein Spaghetti. Also Spaghetti-Diagramm. Das ist nicht so ein schöner Fluss, der von oben nach unten geht und eine Abzweigung nach rechts und eine nach links hat. Das ist der Sollprozess dann vielleicht, ne, werde ich gar nicht mal verwechselt, den man mal dokumentiert hat. Der echte Prozess ist immer viel komplizierter, weil der ist ja reflektiert aus dem operativen IT-System. So, und hat Celonis gesagt, ja, wir brauchen Value Engineers. Das sind diejenigen, die quasi da dranbleiben und sagen, wir müssen nicht nur dieses Process Mining machen, wir müssen auch Value daraus schaffen und auch dem Kunden vor Augen führen. Guck mal, das ist das. Wie sieht das für dich aus? Ja? Sieht das für dich verdächtig auf, ausfällig aus? Könnte man was machen? Ist es deiner Erwartung entsprechend? Und der Kunde reflektiert das dann, sagt, ja, Moment mal, eigentlich stimmt, das sieht komisch aus. Oder das ist in Ordnung und so weiter. Ne? Und dann findet man die Values da drin, also den Mehrwert da drin aus der Analyse. Und das braucht man eigentlich, also ich bin eigentlich auch dabei zu sagen, ich stelle eigentlich auch für einen Kunden Value Engineers ein. Auch im BI, was ist ein guter Report, wie sieht das aus, ne? Schafft er wirklich Mehrwert? Wobei das Reporting machen wir nicht mehr so sehr. Das war früher mal, weil das halt die Kunden auch selber abdecken. Das ist ja auch relativ wird immer einfacher, ne? Und macht der Fachbereich, das ist eine gute Entwicklung, finde ich, dass das jetzt immer mehr in den Fachbereich reingeht. Aber auch Data Science, man hat oft mal gesagt, ja, ich habe da einen super geilen Algorithmus trainiert und habe ich auch gemacht mit rekurrenten neuronalen Netzen, habe ich das trainiert und super geil. Der Data Science ist, der strotzt vor Stolz, ne? Mhm. Aber der Kunde sagt da und sitzt da und sagt, ja, und?
Ja,
was habe ich damit? So, und also Value Engineering ist eigentlich so auch, finde ich, ein guter Punkt, um da einfach mehr Traction zu bekommen.
Interessant. Also kann ich noch nicht den Titel tatsächlich. Ist mir noch nicht untergekommen. Es gibt ja viele Spezialisierungstitel, ne? Absolut. Mhm. Aber Value Engineer hört sich interessant an, macht Sinn. Ich glaube, wo wir uns tatsächlich ein bisschen unterscheiden, dass ich immer sage, gute Data Scientists sind sehr businesszentriert oder denken sehr stark in Business-Mehrwert. Und dem würdest du ja anscheinend widersprechen, weil du sagst, nee, das können ruhig die Voll-Nerds sein. Mhm. Das sind sogar die guten Data Scientists, die besten. Ja. Die müssen gar nicht so sehr verstehen, wie macht mein Business Geld.
Ja, früher war es so, es gab nur den Data Scientist, ne? So 2014, 2013 war Data Science ja gehypt, da kam erst der Big Data, ne? Mhm. Big Data hat sein Versprechen auch gehalten. Ich finde, die LLMs sind ein Produkt von Big Data, ohne Big Data keine LLMs, ne? Also Versprechen, Big Data wurde gehalten. Danach kam das Data Science Thema und da gab es erstmal nur einen Data Scientist. So, und da haben auch viele Unternehmen einfach Data Scientists eingestellt. Mhm. Oder solche, die so aussehen, so also tun, als ob die welche wären. Ne? Ja. Die haben auch viele Däumchen gedreht, ne? Weil eigentlich der nächste Hype waren die Data Engineers, dann das Data Engineering. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, naja, das Wort Business muss man mal vorsichtig betrachten. Also ja, im Grunde ist alles Business, aber ich würde sagen, ein Data Scientist, der für Supply Chain arbeitet oder für Kreditwesen oder sowas, der hat sein Business, auf das er achten muss, das er einbeziehen muss. Aber ein Data Scientist kann meiner Meinung nach auch in der Astronomie arbeiten, ja, bei der NASA oder im medizinischen Bereich, biologischen Bereich. Und da würde es halt nicht mit Business betiteln, ne? Das heißt, du siehst, ein Data Scientist ist eigentlich jemand, der wirklich methodisch, mathematisch, programmatisch etwas umsetzen kann, tiefgehend Daten zu analysieren und auch wirklich großen Herausforderungen irgendwie bewältigt. Ne? Das ist für mich ein Data Scientist.
Oder nochmal anders gefragt, würdest du nicht auch sagen, dass ein sehr guter Data Scientist schon bei der Use Case Beratung
auf jeden Fall.
Ja, das schon, okay.
Das muss er, weil er hat ja die Ideen dann vielleicht auch, Sachen zu machen, wo andere sagen, nö, das geht da nicht.
Ne? Okay. Weil da hätte ich jetzt einen Unterschied gesehen bei uns in der Beurteilung. Ja. Okay.
Nee, das siehst du schon machen. So. Okay. Der muss da dran sein. Der muss die Methodik haben und der muss auch das Business verstehen oder den Fachbereich verstehen.
Ja.
Die Fachdisziplin verstehen. Ja, genau. Aber es gibt vielleicht noch jemanden, der noch viel mehr in der Fachdisziplin ist.
Ja.
Die Methoden nur so ein bisschen versteht, die Tools ein bisschen versteht, die Daten ein bisschen versteht, dass dieser Value Engineer oder Data Steward.
Ja.
Vielleicht ist es auch was anderes wieder, Data Steward und Value Engineer, aber so diese Position ungefähr, ne? So.
Ja, genau. Beim einen steckt ja das Data vor allem drin. Beim Value Engineer muss man gar nicht so datenzentriert sein.
Aber wichtig ist, dass viele Unternehmen Data Scientists eingestellt haben und dann diese haben dann Däumchen gedreht.
Ja.
Deswegen gab es eigentlich dann, das ist jetzt so auch schon so 3-4 Jahre so der Fall, dass Data Engineers gerade eigentlich das sexiest Job of the 21st Century sind.
Ja, das habe ich auch definitiv so gesehen. Vor allem dann, was du eben schon gesagt hast, in Richtung Cloud. Das heißt also Cloud Data Engineers.
Genau.
Das war so richtig das, was du gebraucht hast als Unternehmen.
Und brauchst du auch heute noch?
Brauchst
du
immer noch? Ne? Das ist ja nicht abgeschlossen.
Also aktuell ist es so, wenn du so ein Projekt hast, ne, und ich mache das ja manchmal im Alleingang mit meinen Leuten. Manchmal habe ich auch, ich kooperiere auch mit anderen größeren Unternehmensberatungen und Data Science Beratungen. Ne? Mhm. Wir setzen die dann auch gezielt ein. Und da haben wir mal so ein Team für so ein Projekt und haben da vielleicht 3 oder 4 Data Engineers und dann 1 oder 2 Data Scientists plus ein Projektmanager oder Value Engineer oder wie immer man den auch nennen möchte. Und hat man so ein Team, und das ist aber so das Verhältnis. Also es geht um die Größe, ja? Also es können auch kleiner sein, sonst hat es vielleicht 2 Data Engineers, 1 Data Scientist und so. Aber so dieses Verhältnis ungefähr ist meistens.
Ja, irgendwo, ich meine, Amazon hat das mal gesagt in irgendeinem Blogartikel, vom Verhältnis her 3 Data Engineers, 1 Data Scientist. Natürlich ultra generalisierend. Aber wie guckst du da drauf? Also brauchst du mehr Data Engineers
als Data Scientists? Ja, ist das noch so. Das wird sich vielleicht immer wieder ändern, ne? Aber jetzt ist es gerade so, weil Unternehmen haben viele IT-Systeme, operative IT-Systeme, also viele Datenquellen, ne? Ein ERP-System, manchmal auch mehr als nur ein ERP-System, haben ja Unternehmen zugekauft und so, ne? ERP-Systeme, CRM-System, SRM-System, PLM-System. Haben die da irgendwie noch so ein Legacy-System vielleicht, Dokumentenmanagement-System? Und da müssen die Daten halt zusammengeführt werden. Und dafür brauchen wir die Data Engineers. Mhm. Das machen wir heutzutage ja über so ein Data Warehouse oder eher Data Lakehouse mittlerweile. Mhm. Data Lakehouse kennen, glaube ich, schon viele, ne? Oder?
Denke ich, aber erwähne es trotzdem mal ganz kurz. Also 2, 3 Sätze mehr dazu.
Naja, also klassischerweise haben wir ein Data Warehouse und vielleicht ein Data Lake.
Lake, ne? Genau.
So, und der Unterschied ist so, man stellt sich das mal vor, man ist zu Hause am Schreibtisch. So, und man hat man ist am Schreibtisch, man kriegt die Post, man guckt sich die Post durch. So, ein Stapel Briefe, ne? Erster Brief, Steuerbescheid, Finanzamt, shit, darf ich nicht wegwerfen, muss ich wiederfinden. Ja. Sortiere ich ein, habe dafür hoffentlich meine Ordnerstruktur. Und diese Ordner haben, also so einen Titel, ne? Und haben die auch so diese Reiter. So, dann ordne ich das genau ein. Aha, hier Finanzamt, Steuerbescheid, wumm, ist weg. Nächstes Versicherungsbeitragsbescheid, wieder ärgerlich, ne? Und wieder abheften, muss ich wiederfinden im Zweifel, ne? Mhm. So, das ist mein Data Warehouse. So, das heißt Schema on Write. Mhm. Schema beim Schreiben oder Struktur beim Schreiben. Das heißt, ich muss, wenn ich Daten reinschreibe oder wenn ich jetzt quasi was ablege, muss ich vorher dieses Schema haben, die Struktur haben, also meine Ordnerstruktur. Ist ärgerlich, wenn man jetzt neue Versicherungen hat, ne, gerade erster Brief kommt rein, dann will ich ja auch, wo hafte ich das jetzt ein? Hafte ich das bei Versicherung ein? Mache ich das jetzt nach Firma der Versicherung, also ne, Titel? Oder wie mache ich? Also ich muss irgendeine Struktur überlegen. Das ist mein Data Warehouse. Und dann habe ich diese ganzen Briefe, wo ich sage, ja, das ist jetzt so ein aus der Nachbarschaft ein Infobrief oder sowas, ne? Oder Kita oder Schule, irgendwas, wo du sagst, brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt. Vielleicht aber doch. Und in dem Fall habe ich so meine Schublade oder meinen eigenen Ordner, da hafte ich alles rein, in der Hoffnung, dass ich es nie wieder rausholen muss. Ne? Mhm. Weil wenn ich es rausholen muss, dann müsste ich Schema on Read machen. Schema on Read heißt Struktur beim Lesen. Also ich müsste mir als Data Scientist, wenn ich jetzt so einen Pool an Daten habe, würde ich die Struktur aufbauen für die Analyse, die ich in der Vergangenheit nicht wusste, dass ich mache. Jetzt muss ich sie machen, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, muss ich mir die Daten in die Struktur packen. Ne? So, und hier ist es so, ich muss in die Schublade reingucken, ich muss es wiederfinden, ich muss suchen, wonach suche ich eigentlich und ach du Schreck, wo ist denn das jetzt? Mhm. Finde ich es vielleicht überhaupt mal, kann auch sein, dass es gar nicht da ist. Mhm. Ja, und das ist der Data Lake. Ne? Data Warehousing, strukturiert, Data Lake ist unstrukturiert, beziehungsweise einfach so ein Verzeichnis, wo man was reinpackt. Und ein Data Lakehouse ist das System, dass man sagt, man hat da ein Data Warehouse und ein Data Lake kombiniert, kann da verschiedene Stufen reinbauen und kann dann halt verschiedene Schubladen quasi haben, das ist immer strukturiert. Ne? Man kann auch sagen, man hat ein Data Lakehouse, ist wie so ein Data Lake mit einer Trusted Data Zone. Trusted Data Zone, vertrauensvolle Datenzone. Und da hat man alles strukturiert abgeheftet und da hat man die Daten genau einsortiert und kann sie auch modellieren oder hat sie modelliert für Reporting zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann hat man einen Report gebaut im BI und der Report sagt, ja, unsere Umsätze sinken, aber die Kundenrezensionen, die Kundenbewertungen steigen. Ist ja komisch. Wir wissen nicht warum, wir sehen es im Reporting. Data ist delivered by Trusted Data Zone. Ne? Und ein Data Scientist sagt ja, dem nehme ich mich mal an. Dann gucke ich mir die Daten aus dieser Trusted Data Zone an, aber kombiniere sie mit Daten vielleicht von einer Kundenrezension oder so, ne, oder von anderen Quellen, mit den Daten aus dem Data Lake. Dann muss der Data Scientist aber diese Daten suchen, finden, identifizieren und für sich richtig transformieren, zusammenfügen.
Mhm. Mhm. Okay, kleiner Exkurs, so Data Lake House und ist etwas, was wächst als Thema, ja? Also wir werden alle davon noch zunehmend hören.
Also Data Lakehouse ist jetzt so State of the Art, Data Warehousing quasi. Es ist ja eigentlich nur erweitertes Data Warehousing.
Ja.
Ja, da gibt es verschiedene Plattformen, dann über Cloud-Anbieter, agnostische Plattformen, die man auf allen Cloud-Plattformen distributen kann. Oder die Cloud-Plattformen Google und AWS und Microsoft Azure haben ja auch ihre eigene Lösung dafür.
Ja. Genau. Das hat sich historisch auch angekündigt. Das ist ja nicht irgendwie komplett überraschend oder so. Es hat eine lange Koexistenz gegeben von Data Warehouses und Data Lakes. So, ne? Je nach Unternehmensgröße war das halt normal. Du hast halt beides
richtig gehabt, ne? Ja. So. Viele hatten auch mehrere Data Lakes und so.
Ne? So, vollkommen, ne? Ja. Du hast mitunter Multicloud und was nicht alles. Also du hast ja sowieso irgendwo eine Koexistenz.
Ja, das Thema Data Mesh befeuert das auch noch, ne? Also Data Mesh sind ja, dass man das ein bisschen dezentraler sieht. Also eigentlich zentrale Datenquellen hat oder zentrale Datentöpfe hat, aber dezentral diese Daten verfügbar macht. Über so ein Data Governance Prinzip mit Data Catalogs. Und dass man Datenprodukte entwickelt, die man dann jeder Fachabteilung zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und auch jeder Applikation. Ne? Also man kann dann auch mit so einem Data Lake, also wirklich Data Science Projekte mit befeuern, Daten beliefern, BI-Projekte natürlich, also für alle Abteilungen, für Marketing kriegt ihr Marketing-BI, vielleicht auch mit einem anderen Tool, als zum Beispiel der Einkauf, der im Einkaufs-BI bekommt. Und auch natürlich Process-Mining-Projekte kann man da befeuern. Man kann natürlich die Event-Logs, die man im Process-Mining braucht, die Event-Logs, die Prozessprotokolle, die rekonstruierten Datenmodelle, wo diese Prozesse erfasst sind, die Prozessschritte erfasst sind, über Timestamps und Case-IDs und so weiter, die kann man dann beliefern an diese ganzen Process-Mining-Tools. Ne? Zelonis ist eins davon, das kann man beliefern. Man kann es genauso auch an andere Process-Mining-Tool-Anbieter sozusagen dann beliefern. Und hat dann eine sehr skalierbare Plattform und keine doppelte Datenhaltung denn auch, wenn man die jetzt zentral hat im Data Lake.
Ja.
Ja, man kann dieselben Daten für Data Science benutzen, wie für Process Mining, wie für BI.
Okay.
Und auch KI-Algorithmen drauf trainieren zum Beispiel.
Okay. One Source of Truth.
One Source, Single Source of Truth,
ja, genau. Single Source, genau. Idealerweise.
Ja,
es gibt ja dann immer irgendwelche Views.
In der Praxis machen wir Probleme.
Ja, so, dann werden die Dinge irgendwo anders wieder ein bisschen verändert und dann hast du irgendwie so, okay.
Aber du könntest halt ein Rollback machen und sagen, am Ende gucken wir uns die Rohdaten an und die haben wir dann zentral verfügbar und hat Einkauf dieselben Daten ursprünglich wie Marketing.
Ja.
Weil das hassen ja die Geschäftsführer, ne? Da kommt dann der Data Scientist aus Marketing rein oder der Analyst, ja, und sagt, ja, wir müssen dieses Marketing-Budget ausgeben, weil wir haben die Sales und deswegen, daher begründet sich das und der Einkaufsleiter kommt rein, wir müssen das und das einkaufen, weil wir hätten diese Sales und dann passt Sales und Sales nicht zusammen.
Ja,
so, und das passiert natürlich dann trotzdem noch, aber man könnte sagen, wir gehen eine Stufe tiefer.
Ja.
Und gucken mal, was steht denn im ursprünglichen Datenmodell drin, im zentralen Datenmodell. Oder ganz zur Not, was noch eine Stufe tiefer, was steht in den Rohdaten drin.
Ne? Ja, dass du wirklich fundamental runtergehen kannst. Aber man merkt, du steckst da tief drin. Ne, da können wir auch gleich mal vielleicht mit Beispielen noch mal ein bisschen mehr anzapfen bei dir. Nur eine Sache haben wir, glaube ich, nicht ganz fertig diskutiert. Du sagtest, Data Scientists werden viele genannt, sind sie aber nicht. So, das sind dann deiner Meinung nach häufig Data Analysts,
also
Data Engineers.
Genau, Data Engineers Data Engineers und Data Scientists sind beides sehr hoch angesehene Aufgaben oder Rollen. Ne?
Sind Data Engineers nicht eigentlich dann ja logischerweise noch höher angesehen, wenn wir gerade sagen, die sind vor allem gesucht?
Ja, ich würde sagen in den Fähigkeiten, weil also jemand, der normal im Fachbereich ist, der kann meist nicht einfach die Rolle des Data Engineers übernehmen. Und auch nicht des Data Scientists. Ne? Das ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn man kein Data Engineer und kein Data Scientist ist. Man kann auch trotzdem eine geile Karriere an den Start bringen. Genauso gut wie die Data Engineers und Data Scientists. Indem man sagt, ich verstehe, dass die Daten wichtig sind und ich verstehe aber meinen Fachbereich und ich mache das Beste draus. Ne? Ich werde Data Steward, ich steuere diese Datenprojekte, ich bringe sie in die richtige Richtung, ich sorge dafür, dass die Data Scientists erfolgreich werden, ich sorge dafür, dass meine Leute im Fachbereich erfolgreich werden und sorge dafür, dass ich Value Engineering betreibe. Das kann manchmal sogar das Beste von allen sein, ne? Und hat auch super viel Attention dann, wenn es passiert ist, auch von der Geschäftsführung und so. Ja, aber viele Data Scientists, also es ist nicht schlimm, wenn man kein Data Scientist ist. Ein Data Scientist, es sollte aber jemand sein, der wirklich tief in dieser Mathematik, der Methodik und auch in dieser Programmierfähigkeit drin steckt. Und dann aber auch natürlich den Fachbereich versteht, ne? Also mit dem kommunizieren kann, die Anforderungen versteht, den Use Case mit dem Kunden oder mit dem Fachbereich entwickelt.
Ja.
Das ist ein Data Scientist. Und das sind aber weniger, als man dachte. Es liegt aber auch daran, dass Unternehmen oft einen Data Scientist suchen. Ich glaube, es verbessert sich gerade ein bisschen mit dieser Rollendefinition.
Ja.
Die HR-Abteilungen lernen auch dazu und viele Beratungen mit HR sorgen auch dafür, dass da Abteilungen aufgebaut werden und besser definiert werden, was gesucht wird und daher unterstützt sie auch. Ne? Aber früher war es so, oder also früher heißt es vor 3 Jahren immer noch, man hat so einen Data Scientist und der sollte dann Datenmodelle auf Data Warehouse bauen können, dann sollte er aber auch BI-Reporting übernehmen können und dann soll er noch was mit Statistik machen. Ne?
Ja.
Und das war so eine Wischiwaschi-Rolle, dass auch viele gesagt haben, ja, dann bin ich Data Scientist. Ne? Also
Okay. Das
ist nicht unbedingt die Schuld des Einzelnen.
Ja, da kannst du alles drunter legen. Jetzt haben wir ja ganz stark, weil du es im Software Engineering erwähnt, ganz stark die Bewegung Richtung ML Engineering, ne? Es gibt auch diese Titelbeschreibung, ja, ne? Machine Learning Engineer.
Machine Learning Engineer, genau, so. Richtig. Ich habe auch einen in meinem Team.
Ja.
Der ist gar nicht mehr Data Scientist, sondern Machine Learning Engineer. Mhm. Das ist im Grunde jetzt ein Data Scientist plus plus, aber auch irgendwo wieder minus minus. Also weil ja. Machine Learning Engineer entfernt sich definitiv mehr von diesen Use Cases.
Ja.
Natürlich braucht der einen Use Case. Man macht ja einen Machine Learning Anfall, also Anfall sage ich schon, ja, Machine Learning Fall. macht man ja für einen Use Case, so für einen Anwendungsfall. Ja. So, sogar insbesondere, weil da ist es ja meist nicht mehr so explorativ, sondern man möchte auch mal was automatisieren, teilautomatisieren. Ein Assistenzsystem bauen zum Beispiel.
Ja.
Oder so eine Prädiktion bauen mit Nitron Prediction, ne? Also so eine Vorhersage, welcher Kunde springt mir ab, wenn ich so ein Abo-Modell habe, zum Beispiel lohnt sich das. Oder so ein Forecast von Revenue und Maschinenausfällen und so weiter. Und das ist sehr spezial. Und der Machine Learning Engineer muss diesen Use Case verstanden haben. Der muss meist nicht mehr so viel explorativ arbeiten. Der muss die Daten explorativ vielleicht nochmal ein bisschen verstehen. Mhm. Und da muss er aber ganz gezielt an einem Training und einer Evaluierung des Modells arbeiten.
Ja.
Und das auf eine Reife bringen, dass man sagt, das könnte man in die Production deployen.
Mhm. Got it. Und das ist halt dann die nächste Aufgabe für den ML-Engineer. Dann. Der übernimmt
das. ML-Engineer, ne? Genau.
Und dann gibt es halt ML-Ops und dann gibt es wieder CI/CD für ja, ML. Und
so
gibt's
also
halt
große Organisationen brauchen dann auch viel. Natürlich ML-Ops ist sozusagen, ne, dafür sorgen, dass dieser Lifecycle des Machine Learning Systems dann auch ja aufgebaut wird, dass er immer wieder evaluiert wird, nachtrainiert wird und immer wieder deployed wird, aktuell gehalten wird. Richtig, es gibt viele, viele solche Jobs, die dann drumherum gestrickt werden, sozusagen. Mhm. Ne?
Also ist ja schön, du hast jetzt das Buzzword ein bisschen ausgeschmückt, so dass man weiß, was steckt dahinter. Aber gib uns ruhig noch ein bisschen was Konkreteres jetzt mal mit. Also wir reden jetzt, man hat ja gemerkt, du hast da so tiefstes Verständnis, du steckst einfach drin, hast einen Überblick über viele, viele Themen. Mhm. Pick doch mal so aus dem, damit es anfassbar wird. Ja, jetzt will mal sehen, okay, was macht Benjamin, sense, was macht Datanomic eigentlich jetzt so wirklich on a daily basis eigentlich?
Ja, war gar nicht darauf vorbereitet, dass wir hier die Use Case mit Datanomic beschreiben, aber gerne.
Ja, wir müssen ja keine Namen nennen, aber einfach mal so, gib uns mal ein bisschen was Anfassbares.
Also was wir machen ist zum Beispiel Churn Prediction. Ja, also es gibt Unternehmen, die haben so ein Abo-Modell und die haben also bestehende Kunden, die Kunden zahlen immer wieder, also hochfrequent quasi, ne, oder jeden Monat zumindest, jede Woche, jeden Tag. Und wir können natürlich dann mit Machine Learning überwachen, wie das Verhalten des Kunden ist und auch kombinieren mit zum Beispiel dem Ticket-Management-System, was der Kunde hat, wo man dann die Incidents sehen kann, die der Kunde hat. Also zum Beispiel irgendwas wurde nicht gut geliefert oder ne, irgendwas gibt es Beschwerden vielleicht oder auch von Nachfragen. Kann auch nur eine Nachfrage sein. Muss nicht gleich eine Beschwerde sein. Ne? Ja. Kann man alles kombinieren, eine Churn-Prediction draus machen. Das ist zum Beispiel so ein Fall.
Ja.
Ein anderes Thema ist in der Produktentwicklung, dass man Maschinen optimiert, nicht mit Supervised Learning, sondern mit Reinforcement Learning. Der Unterschied ist, bei Supervised Learning benötigt man immer lange Historien, also eine Historie, wo ein kompletter Durchlauf einer Maschine passiert ist und dann hat man den State der Maschine. Also zum Beispiel, der Output war gut oder schlecht oder die Maschine, die hat einen State wie, der Maschine geht's gut oder schlecht und so weiter. Ne? Mit Reinforcement Learning kann man im Grunde mit der Maschine arbeiten und der Learner nimmt Einfluss auf die Maschine, testet etwas aus, also führt Aktionen aus und kriegt sofort ein Feedback, was die Maschine macht. Die Maschine hat jetzt ein bisschen besser geliefert, ein bisschen schlechter geliefert.
Mhm.
Und das ist beschleunigt quasi das Training, ne, dieses Machine Learning Systems.
Mhm.
Das sind so Sachen, die wir machen, aber manchmal sind auch so Sachen wie, bevor irgendwas beginnt, wir brauchen erstmal ein Data Lake mit den Daten und dann geht es darum, diese Daten zu beschaffen, ne? Und die Datensysteme, da, also ein Data Lake House zu bauen zum Beispiel, was sind auch gleich, weil man hört dann, da gibt es noch ein Process Mining Projekt und noch ein BI Projekt, dann kann man sagen, da beliefern wir die Daten gleich mit.
Ja, ist ja alles irgendwo, hängt es zusammen, ne?
Es hängt zusammen, also genau, das ist auch so ein Prozess und da, also im Grunde ist das alles dieselbe Datenbasis. Es geht immer um das ERP-System, fast immer.
Mhm.
Es sei denn, man hat jetzt nur so einen kleinen Machine-Case, ne, für Machine Learning auf Sensordaten der Maschine, das ist natürlich nur auf der Maschine, aber ansonsten hat man meistens das ERP-System, weil da sind alle Bestellungen drin. Die Kundenbestellungen, die Einkaufsbestellungen, vielleicht auch die Fertigungsaufträge, dann hat man vielleicht ein AMR-System, also ein Manufacturing Execution System, da sind die Fertigungsaufträge drin und dann hat man vielleicht ein PLM-System, man hat Arbeitspläne, man hat Produktdaten und so weiter und die Maschinendaten noch vielleicht dazu, wenn es wirklich ein produzierendes Unternehmen ist. Kann das alles kombinieren und kann darauf dann zum Beispiel mit BI einfach einen Leitstand bauen, also einen Leitstand, wo man sagen kann, also der Produktionsleiter kann sehen, das sind meine KPIs, das ist meine Ausschussquote, Das ist meine OEE-Kennzahl. OEE steht für, oh Gott, Overall Equipment Efficiency oder mhm. Effectiveness.
So eine Metrik,
die du optimieren kannst. So eine Metrik, die aber sagt, wie effektiv läuft alles gerade.
Kostet halt Geld, wenn du diese Zahl nicht hochtreibst, dann.
Richtig, genau. Ja. So, und dann kannst du sagen, ich mache noch eine Process Mining Analyse draus. Also wir rekonstruieren den Prozess visuell, der Materialfluss zum Beispiel zwischen den Maschinen, zwischen den Lagern. Das haben wir auch oft gemacht. Quasi so eine innerbetriebliche Logistikanalyse, um Engpässe zu finden, unnötige Wartezeiten zu finden, Doppelarbeiten zu finden. Mhm. Ja, und dann heißt es, ja, Moment, wir müssen jetzt aber eine vorausschauende Analyse machen. Wir müssen am besten so ein prädiktives System haben. Das sagt uns, wie lange ein bestimmter Auftrag dauern wird. Quasi eine Regressionsanalyse über die Zeit. Und das ist dann auch, was wir machen. Also das ist dann alles aus einer Hand, alles auf denselben Daten. Und man kann quasi sehr viel Geld sparen, ein Unternehmen kann sehr viel Geld sparen, indem dass diese Daten zentral lagert, verfügbar macht, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, weil man keine doppelte Datenhaltung hat oder wenig doppelte Datenhaltung. Ne, also ein bisschen müssen diese Analysesysteme auch mit Daten versorgt werden und so. Mhm. Aber auch, weil man einfach dieses Unternehmen enabled. Man hat weniger Rüstzeitkosten bei der Analytics. Mhm. Weil wenn es erstmal heißt, wir müssen unbedingt was machen, und deswegen starten wir jetzt ein Projekt im Bereich Data Analytics. Wir haben aber die Daten nicht. So oft wird denn ganz gestartet, weil es heißt, Totschlagargument, Daten sind gar nicht da, haha. Super. Mhm. Oder wenn es dann halt der Need so groß ist, dass es passiert, dann geht es erstmal darum, brauchen wir wieder ein Jahr für diese Datenbeschaffung. Ne?
Okay. Das hört sich interessant an, auch mit diesem Sparen von doppelter Arbeit. Ja. Mhm. Wo, also wenn ich sage sparen, ne, wo ist in deiner Meinung nach das nicht Potenzial nur, sondern wirklich, wo verlieren, können wir so framen, wo verlieren Unternehmen deiner Meinung nach am meisten Geld?
Ja, also die verlieren sehr viel Geld. Also viele stellen erstmal einen Data Scientist an, hoffen, dass dann das große Projekt starten darf, ne? Was dann auch schief geht, weil ein Data Scientist alleine reicht nicht aus. Ne? Ganz klar.
Sondern du brauchst
selbst wenn du einen Fähigen hast, jetzt einen ganz Fähigen und so weiter. Ja. Weil du brauchst ja die Datenbeschaffung, du brauchst das Data Warehouse-System, du brauchst vielleicht die Cloud-Anwendung oder On-Premise, aber du brauchst ja ein Datenanalyse-System, du musst eine Datenbeschaffung und das ist dann meist sehr viel Arbeit, sehr aufwendig. Dann braucht man ein bisschen Organisation, Projektmanagement, sonst macht der Data Scientist, der vielleicht super toll ist, ganz viele Sachen, aber doch ein bisschen am Fachbereich vorbei, ne? Und die Enttäuschung ist dann groß. Mhm. So, also das ist erstmal so der Enttäuschungsfaktor. Vielleicht war es noch nicht der Kostenfaktor, aber der Enttäuschungsfaktor. Der Kostenfaktor ist dann, wenn einfach BI-Abteilungen aufgebaut werden, AI-Abteilungen aufgebaut werden, die nicht so richtig am Use Case arbeiten können, weil sie den Use Case noch nicht definiert haben, die ein bisschen Däumchen drehen sozusagen, die einfach ein bisschen falsch besetzt sind. Falsch ausgerichtet sind und sehr viel Geld, weil die falschen Methoden und Tools angewendet werden.
Mhm. Ja. Okay, also gleich mehrere Sachen. Und beobachtest du oft so ein Silo-Denken, was diese Arbeit angeht? Also, weil, okay, Process Mining erwähnst du, Data Science, Data Engineering, also alle diese Dinge, die ja man braucht, um erfolgreich Datenprojekte zu machen, ne? Also, oder um überhaupt erfolgreich Datenwertschöpfung mal ganz allgemein zu betreiben. Ja, ne?
Genau.
Also, das muss ja alles Hand in Hand gehen, offensichtlich. Mhm. Ne? Beobachtest du da häufiger eine Trennung?
Ja, total. Also Process Mining läuft meistens komplett separiert von allem ab. Ja? Aha. Die haben komplett die eigenen Daten, die haben das eigene System, die machen ganz ihr eigenes Süppchen meistens. BI ist natürlich ein eigenes Thema, ne? Und viele haben ja auch SAP BW dann oder so und läuft komplett getrennt von allen ab.
Ja.
Und Data Science ist dann auch meist komplett getrennt. Und KI-Systeme sind oft sogar nochmal separat besprochen und bearbeitet dann von den Data Scientists oft, ne? Also sogar das passiert, wo es vielleicht einen Austausch gibt, aber verschiedene Abteilungen dann am Start sind und alle reden über Datenbeschaffung natürlich, alle reden über ihre Tools und ihre, eigentlich müsste man zusammenarbeiten, das hört man auch oft, ne?
Aber, ja. Also fehlt dann irgendwie die Moderation, also eine Schnittstellenposition mitunter. Total. Also was ich häufig sehe schon, ist, dass Business Intelligence und Data Science ganz ordentlich zusammenarbeitet.
Das jedenfalls kommt schon vermehrt vor, ja.
Sehe ich schon. Oder dann auch Richtung Deployment. Also je nachdem, wie stark die IT-Abteilung ausgestattet ist, dass die sich dann auch einige Sachen nimmt und dann mit den ML-Engineers zum Beispiel gut zusammenarbeitet und die wiederum mit den Data Scientists gut zusammenarbeiten.
Ja.
Das sehe ich auch. Und die wiederum mit den Data Engineers hoffentlich auch gut zusammenarbeiten. Das sehe ich schon.
Da sind manche Firmen aber auch weiter als andere.
Ja, ne? Natürlich.
Und,
ja.
Es hängt manchmal auch von der Hierarchie ab und von der Struktur.
Ja.
Manchmal ist es das auch ein Führungskräfte-Separierungsproblem.
Ja. Wen würdest du denn zuerst einstellen? Also ein Data Scientist allein macht noch kein erfolgreiches Datenprojekt. Auch nicht zwei und drei Data Scientists, ne? So, ja. Wenn deine Aufgabe jetzt wäre, Unternehmen baut jetzt erstmals eine eigene Datenabteilung auf, möchte sie, Und Datenabteilung heißt, das soll alles dranhängen, Analytics, KI und so, ne? Wer muss zuerst reinkommen?
Ja, so, das hängt sehr davon ab, wo gerade so die Probleme eigentlich, das gibt es eine Datenstrategie schon, ne? Eventuell stellt man den Data Scientist ein als Unterstützung für die Entwicklung einer Datenstrategie, vielleicht auch einer AI-Strategie.
Also angenommen, Business Intelligence ist schon da, wird schon Wert geschöpft, schon etliche Jahre.
Ja, dann sind auch schon Daten da, ne?
Genau, es sind Daten, es ist schon, sind die Hausaufgaben.
Daten, also irgendwie limitierte Daten, aber es sind Daten da. Genau, so dann kann ein Data Scientist natürlich jetzt schon der Anfang sein, aber der reicht nicht aus, um komplett die Firma als Data-Driven zu machen oder KI-getrieben zu machen. Ne? Das wäre jetzt utopisch.
Ja.
Aber ein Data Scientist ist schon nicht falsch. Ne? Ist nur nicht ausreichend. Und der kann natürlich dann auch die Datenstrategie entwickeln. Also er muss es natürlich auch wollen. Er muss auch die richtige Person dafür sein. Mhm. Aber er kann zumindest unterstützen, wenn eine andere Führungs- oder eine andere Fachkraft sagt, wir entwickeln jetzt eine Datenstrategie, die sagt, wo wir die Daten haben wollen, welche Daten brauchen wir eigentlich für unsere Zielsetzung. Mhm. Ja, spielen wir kurz durch. In Datenstrategie fängt ja immer an, was ist die Zielsetzung? Es gibt Unternehmen, die sagen, wir möchten im B2C-Bereich als Premium-Anbieter wahrgenommen werden. Ne? Ja. Premium-Anbieter heißt, die Kosten sind meist nicht so das Problem. Es geht eher ums Marketing und Produkt. Ne? Mhm. Und dann hast du ganz andere Daten und informationsgenerierende Methoden, wie zum Beispiel ne, also so BI Standard Reports oder Churn Prediction oder irgendwas, eine Qualitätsanalysen. Als zum Beispiel ein Unternehmen, das sagt, bei uns spielt Geld auch nicht so viel die große Rolle, aber Durchlaufzeiten sind schnell. Ja? Wir sind ein B2B-Geschäft und bei uns geht es darum, wenn jemand bestellt, dann müssen wir verdammt schnell liefern. Sonst kriegt der Wettbewerber den Auftrag. Mhm. So, ne? Oder jemand, der sagt, also Unternehmen, wir möchten die günstigen im Markt sein. Die günstigsten am besten. Mhm. Und da haben wir ganz andere Daten, ganz andere Herausforderungen, ganz andere Methoden, die wir da einsetzen würden.
Okay.
Und das kann man mit Data Scientist entwickeln. Das geht schon. Also wenn der ein bisschen die Breite hat, also eher einen erfahrenen Data Scientist,
nicht ein Junior,
der vielleicht gerade erst nach SQL Python gelernt hat und jetzt am liebsten einfach nur Anaconda starten möchte und vielleicht mehrere Sonstanalyse durchführen möchte
oder was. Das führt in Sackgassen, ja. Nee, also du bräuchst da schon jemanden mit entsprechender Erfahrung.
Weil Leute tendieren ja auch dazu, das zu machen, was sie können, ne? Und versuchen damit irgendwie klarzukommen.
Ja, also da schon auch jemand, der Use Cases treiben kann. Ja. Selber kreativ ist. Mhm. Okay, und dann auch natürlich, das ist ja ein
kann auch Interim-Management im Fall sein, ne? Interim, Head of Data, Data Science, was auch immer. Also,
also das eigentlich, was du schon lange machst, ne?
Zufälligerweise, bin ich gerade drauf gekommen,
So war es jetzt nicht gemeint, aber fällt mir gerade nur auf, wenn du dich selber Chief Data Scientist nennst und so dieses Freelancer on Steroids, Interim-Management,
das ist ich gehe davon aus, dass ich meinen Titel bald mal updaten werde, aber aktuell bin ich tatsächlich auch so von dem, was ich tue, würde ich noch Chief Data Scientist,
Ja, okay. Und sag mal, jetzt mit dem Hype rund um KI, was für einen Impact hat das dann auf Data Scientists? Also werden die jetzt eher mehr oder weniger gesucht?
Die werden jetzt mehr gesucht werden auf jeden Fall, aber es ist ja leider so, dass diese Leute meistens dann gar nicht mehr das selber entwickeln. Ne? Man arbeitet jetzt mit den LLMs, LLM, Large Language Model, also wie ChatGPT und alles andere, was es so gibt. Und es gibt ja diese Open-Source-Dinger da, Orca, Llama, Alpaca und all sowas und die kann man ja auch hosten selber. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe dieser KI-Engineers sozusagen, ist das vielleicht ein neuer Begriff, weiß ich nicht. Es sind eigentlich aktuell, wenn es noch die ML-Engineers, ne, die Machine Learning Engineers, die versuchen dann, diese Open Source Modelle zu nutzen, zu hosten, also zu hosten machen vielleicht jemand anders, aber zu nutzen, Daten vielleicht zu vektorisieren und dann diesen LLMs zur Verfügung zu stellen als Briefing Data, diese vielleicht auch nachzutrainieren, und ein bisschen vielleicht zum Prompt-Engineering sozusagen auch Empfehlungen zu geben, wie man sie am besten nutzt. Ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt so. Aber die LLMs sind jetzt auch gerade so im Hype-Cycle, glaube ich, im Hype ganz oben, an der Spitze angekommen. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Enttäuschungen bald, weil ich glaube, dass da jetzt die Erwartungen sehr, sehr hoch sind von vielen und viele Forschungen haben, die LLMs können jetzt auch Mitarbeiter ersetzen komplett, können jetzt irgendwie die Callcenter-Mitarbeiter ersetzen und so weiter.
Ja.
Ich glaube, da gibt es viele Enttäuschungen bald und es wird ein Aufwachen geben und viele Use Cases, die sowas wie die Trend Prediction, die Forecast, die Kalkulation oder die Vorhersage von irgendwie Kreditwürdigkeit oder guten Lieferanten, schlechten Lieferanten, guten Prozessen, schlechten Prozessen, das kann von LLMs gar nicht abgedeckt werden.
Ja, okay. Also ja, du wirst schneller, besser mit entsprechender Augmentierung, KI, dass du das nutzen kannst, privat wie beruflich. Nützt auch Data Scientist, ne? Aber es hört sich schon so an, dass die, sagen wir mal, die schwächeren Data Scientists Probleme kriegen werden jetzt, weil du mit diesen Technologien dich da schon, ne, so, aber wenn du
Analyse machen damit,
so, ne, aber mit den ganzen Plugins und was da alles so möglich ist,
ja.
Aber im Normalfall, wenn du erstmal dich gut weitergebildet hast, dann wirst du als Data Scientist keine
Probleme. Und das kann auch jeder machen. Also jeder kann jeder weiterarbeiten. Ne? Das ist ja auch leichter als jemals zuvor.
Ja.
Meistens nicht ganz kostenfrei, aber sogar kostenfrei möglich. Ne? Also auch was über YouTube kostenlos rumschwört, das ist ja Wahnsinn. Also da kann man ja also sehr viel Zeit mit verbringen und auch sehr viel lernen, alles nachmachen.
Ja.
Open Source Tools wie Python sind kostenlos. Also man kann guter Data Scientist werden. Ich glaube, man muss ein bisschen Netflix reduzieren, Instagram Reels reduzieren.
Ja,
oder vielleicht auch Fortnite irgendwie weniger zocken. Oder keine Ahnung, was da so gerade in ist. Ja, das muss man machen. Ja, das ist glaube ich, die Hürde, die viele haben.
Ja.
Mutmaße ich jetzt so, beobachte ich aber auch. Und wenn man das ein bisschen reduziert und dafür mal ein Buch aufschlägt oder sich so ein YouTube-Video reinzieht und versucht, das mal nachzuprogrammieren.
Ja. Aber selbst ChatGPT hilft dir, ne? Also selbst ChatGPT kann dir helfen, Data Science zu lernen.
Und ich nutze auch ChatGPT immer wieder und es hilft auch zum Beispiel manchmal sogar didaktische Reihenfolgen zu bilden, um etwas zu planen. Also super gut. Ja. Aber man darf nicht seine Intelligenz da abgeben bei ChatGPT und sagen, ja, ChatGPT weiß alles, wozu muss ich das noch wissen? Ne? Ja. Weil das unterscheidet die Spreu vom Weizen. Ich glaube auch, es gibt ja zum Beispiel jetzt sehr viele Übersetzungstools. Ne? Also früher, vor 10 Jahren, war es noch unfassbar, dass man jetzt einfach ein ganzes Dokument, den ganzen Vertrag übersetzen lassen konnte, automatisiert. Das hat ganze Branchen eigentlich fast, also Übersetzungsbranche hat das zumindest komplett fast ersetzbar gemacht. Ne?
Ja.
Das war früher unvorstellbar. Woher sollte der Algorithmus vorher wissen? Hat man gedacht, der Zug ist jetzt ein Schachzug oder ein Windzug oder der Zug, der auf Schienen fährt. Aber das ist ja, haben wir ja geschafft. Und das ist jetzt, also das schafft ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das auch jetzt weitergehen wird, auch mit den Programmierfähigkeiten. Aber es ist trotzdem so, vielleicht brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt Japanisch lernen oder Spanisch lernen, weil du hast den Übersetzer. Du könntest jetzt in Kolumbien oder in Japan mit so einem Live-Dolmetscher, den es auch dann schon gibt, ne, live dolmetschen lassen. Also die Machine Learning, also dieses System besetzt dann einfach.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, dann trotzdem cool und spricht für dich als Mensch und von deiner Qualität, dass du doch einfach die Sprache selber gelernt hast. Und vielleicht wird später Leute gehen und sagen, wow, du sprichst das wirklich, also ohne irgendwie so ein Tool, also das ist ja krass, ne?
Yeah.
Du kannst das, wow, das ist ja, also könnte sein, ne? Auch die Analogfotografie kommt ja gerade zurück, weil es einfach nicht mehr so viel Spaß macht mit der Kamera, wenn der Augenfokus genau sitzt auf dem Auge.
Ja.
Macht das weniger Spaß. Jetzt, wenn man sagt, ich habe mal voll analog die Kamera jetzt in der Hand und muss sie richtig justieren und richtig scharf stellen und dann kommt da so ein Foto raus, was chemisch erzeugt wird.
Ja.
Das hat ein ganz anderes Feeling. Und ich glaube, sowas kommt auch jetzt wieder. Aber nicht, wenn es darum geht, produktiv zu sein. Wenn ich produktiver Fotograf bin, werde ich immer versuchen, das Beste, das Effizienteste, das Sicherste zu nehmen.
Ja.
Aber der Spaßfaktor kann woanders liegen.
Ja. Ja, mir kam es auch gerade so vor, wie wir brauchen keine Pferde mehr, um von A nach B zu kommen, aber es gibt ja immer noch Pferde.
Genau. Das ist aber reiner Spaßfaktor.
Das ist eher, Spaß, Liebhaberei, Genuss oder, und so. Ja. Und das hat immer noch eine Daseinsberechtigung, ne? Aber um wirklich jetzt erfolgreich zu sein als Data Scientist, musst du erst recht Gas geben.
Richtig.
Weil viele der einfachen Sachen werden halt.
Aber man kann damit auch gut Geld verdienen. Das muss man echt sagen. Also wenn man Gas gibt.
Ja.
Lernt und das auch präsentieren kann, dann kann man richtig gut Geld verdienen.
Was ist für dich richtig gut Geld? Jetzt haben wir hier Klartext gesprochen. Ja, du hast immer 70.000 gesagt, da würde ich sagen, ist ein solides Gehalt.
Ein Einstieg, ne? Damals war sozusagen noch keine Referenzen und so gehabt. Ne? Ja. Aber ja, 70.000 kann der das auf jeden Fall verdienen, ist so, ne?
Ja.
Wenn man richtig, richtig gut ist und quasi so ein Value Engineer ist, muss nicht so heißen, ne? Aber das, was ich ja so erklärt habe, den kann man da auf jeden Fall so 150.000, 200.000 Euro als Angestellter machen.
Ja.
Und Selbstständigkeit ist natürlich unbegrenzt, ne? Das heißt, je nachdem, wie man das irgendwie skaliert oder wie man da fähig ist, auch zu verhandeln.
Ja.
Das ist natürlich eine ganze Sache.
Ja, also, gut. Und dann irgendwelche Compensation Packages mit Anteilen, so, also klar, da kannst du, ist ja nach oben hin keine Grenze, ne?
Richtig.
Klar, ne? Das gibt's natürlich auch. Aber so würdest du sagen, sagen wir mal so, sechsstellig zu verdienen als Data Scientist ist gar nicht so schwer. Wenn man entsprechend Gas gibt im richtigen Unternehmen.
Aber nicht für den Standard. So. Das ist jetzt mal ganz
nicht
wichtig.
Standard, nicht Standard, nee,
für den normalen, ich sitze so, da sitzt jetzt jemand zu Hause und sagt, oh, mein Chef, der sitzt da und sagt, man kann so viel kriegen. Ja,
muss ich mal gleich nachfragen. Morgen hast du ein paar Verhandlungen zu führen.
Das glaube ich auch. Nein. Also das ist mir schon klar. Es muss wirklich gut sein. Und dieses Gute muss natürlich vom Inneren herauskommen, aber es muss auch, der Kunde muss es wertschätzen.
Ja.
Und das ist dann auch der Beweis. Das Gute ist, ich bin ja eigentlich ganz oft raus bei der Gehaltsverhandlung. Ich sage, schau mal, das Feedback, du kriegst von mir ein Feedback, aber du kriegst auch von den Kunden Feedback. Und das ist ja das Feedback, was wirklich dann quasi neutral ist. Weil ich sage dem Kunden, du bist ein guter Mitarbeiter und der macht sich seine Meinung darauf, erstmal auf der Basis, dass du ein guter Mitarbeiter bist. Und wenn das dann noch nicht der Fall ist, dann gibt es das Feedback.
Ja. Man kriegt es auch nicht geschenkt, muss trotzdem Gas geben, arbeiten. Kannst jetzt die Hand aufhalten. Aber so würdest du dem zustimmen, sechsstellig ist auf jeden Fall sehr gut möglich, mit entsprechender Erfahrung, Gas geben und so weiter. ist nicht mehr was krass Besonderes.
Ja.
Aber ne, so. Ja, das mal richtig, ja. Zum Thema gutem Geld verdienen. Ja, okay. Sag mal, jetzt Audavis, ne?
Audavis,
ja. Warum das auch noch? Jetzt bist du doch einigermaßen, bekommen wir mit, beschäftigt mit Datanomic,
ja,
oder?
Ja, Datanomic habe ich ja 10 Mitarbeiter und ich muss sagen, ist trotzdem schon mal anstrengend manchmal, ja, mit Mitarbeitern. Ja.
Und warum dann noch was daneben? Also ich meine, und ich weiß, dass du sehr umtriebig bist. Du machst noch auch privat vieles.
Also ich habe ja meine, also die Unternehmensberatung, wo ich war, das war eigentlich eine Wirtschaftsprüfung. Ja.
Ja.
Ich war dann Unternehmensprüfung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.
Ja.
Und habe dann auch in meiner Selbstständigkeit auch Unternehmen wie die KPMG oder Mazar, so alles so Wirtschaftsprüfungen, habe ich auch ich sag mal beliefert, ja, mit so BI, Data Science Process Mining Methodik. Mhm. Und da habe ich immer diesen Kontakt gehalten. Und dann habe ich bei der KPMG einen richtig tollen, schlauen Manager kennengelernt, der gesagt hat, ey Mensch, ich habe da eine Idee. Und die Idee ging um die Datenautomatisierung auf der Cloud für die Wirtschaftsprüfer zum einen.
Mhm.
Das war auch wirklich der erste Schritt, die erste Teil der Idee. Und der zweite Teil kam dann danach, eine KI zu bauen, oder sogar eine mehrläufige, doppelläufige KI quasi für die Wirtschaftsprüfung.
Mhm.
Weil die Wirtschaftsprüfung...
Also wann war das? Das ist jetzt irgendwie so zwei Jahre her?
Nee, das ist jetzt ein halbes Jahr her.
Erst ein halbes Jahr.
Also kennengelernt habe ich den Herrn vor einem Jahr.
Ja, also mitten in diesem Hype, um das mal zu verstehen. Ne? Mitten in diesem jetzt, wir sind ja...
Ja, bei der Wirtschaftsprüfung gab es da diesen Hype gar nicht. Wir setzen diesen Hype gerade. Ne? In der Wirtschaftsprüfung gab es also KI eigentlich noch gar nicht fast. Ja. Und die Datenautomatisierung schon ein bisschen, da arbeiten die Big Four auf jeden Fall auch dran.
Mhm.
Datenautomatisierung heißt, es gibt die, also Wirtschaftsprüfung hat verschiedene Dimensionen, es gibt die Due Diligence, es gibt die, es gibt verschiedene Prüfungen. Ne? Aber die Jahresabschlussprüfung ist so das Brot- und Buttergeschäft. Da lebt die Wirtschaftsprüfung auch von, weil das ist das, was die Unternehmen wirklich machen müssen. Also alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe müssen Wirtschaftsprüfung machen. Das ist ein Pflichtthema.
Ja.
So, und das hat einen gesellschaftlichen Nutzen, würde ich mal herausstellen. Denn wenn du dir vorstellst, Unternehmen können richtig mal bankrott gehen oder also Wirecard ist zum Beispiel, was viele
kennen,
ne? Oder Enron schon länger her, so 2002 oder sowas. Keine Ahnung, nicht festnageln bitte, aber es verschiedene Skandale gab es weltweit.
Ja.
Und die haben ja dafür gesorgt, dass viele Anleger, private Anleger, auch kleine Leute, ne, ihr Geld verloren haben.
Ja.
Komplett. Also das ist wirklich von irgendeinem Wert auf 0 Euro runtergegangen. Ne?
Ja.
Und das ist ein gesellschaftlicher Nutzen, dass wir sagen, es gibt eine Prüfungsinstanz, das ist die Wirtschaftsprüfung, die checkt diese Unternehmen durch.
Ist man auch gescheitert?
Ja, es gab es gescheitert. Und diese Prüfung, ich will den Namen gar nicht nennen, die hat auch einen richtig auf den Deckel bekommen. Ne? Und die sind jetzt auch so, die haben Einbrüche gehabt. Und das hat auch alle anderen aufgeweckt. Ja, das passiert aber alle so 20 Jahre, glaube ich, dass da wieder so ein Skandal kommt. Ne? Und dann muss immer wieder, in 20 Jahren gibt es ja wieder neue Partner. Ne? Die müssen es erst lernen, denn die sind ja gerade aus...
auch die sind nicht unfehlbar.
Richtig. Ja. So, und diese Wirtschaftsprüfung, die läuft aber so ab, man muss sich vorstellen, ein Wirtschaftsprüfer geht hin und sagt, ja, ich muss jetzt mal die Jahresabschlussprüfung machen. Ich brauche alle Buchungen dafür. Und die Wirtschaftsprüfung übrigens, das wissen viele nicht, die machen nicht eine Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Ja?
Die machen eine Prüfung, wie sicher ist diese Buchhaltung eigentlich abgelaufen, dieses externe Rechnungswesen. Was heißt, wie sicher ist die Korrektheit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung? Wichtig ist, die haben eher ein Stichprobensystem. Das heißt, die können nicht die ganze Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz checken. Also die machen sie schon, aber die ganzen grundlegenden Voraggregationen, die da stattfinden, die nicht alle unbedingt. Und sie haben dann ihr Stichproben genommen, haben sie dann Daten aus dem SAP-ERP oder welchem auch immer, ja, abgezogen, irgendeinem ERP-System, Buchungssystem, Dativ und so weiter, und haben dann ihre Stichprobenanalysen gemacht. Die gucken dich so an, passen dann zum Beispiel der Three-Way-Match zum Beispiel, passen die Einkaufsbestellungen zu den Rechnungen, zu den Zahlungen zum Beispiel, ne? Das ist so ein Mittel, was sie prüfen können. Und das sind klassische Analysen. Dann machen die aber auch extra Analysen, so eine Art hart gecodete Anomalieerkennung, sowas wie, die programmieren dann ein, meistens in SQL oder so einem anderen komischen Tool, wo sie dann gucken oder abfragen, was sind denn für Buchungen, die am Wochenende passiert sind, dann am Abend auf eine bestimmte Kontoart mit einer bestimmten Summe oder ab einer bestimmten Summe oder sowas. Okay. Dann hast du so 4-5 Dimensionen. Ne?
Also Heuristiken gewisse.
Genau, so, auch wirklich aus dem menschlichen Erfahrungsbereich entsprungen. Ne? So, und wir können natürlich mit Unsupervised Learning, Anomalieerkennung, eine multidimensionale Analyse machen, über viele Dimensionen hinweg. Gucken, was sind da für Anomalien zu finden in Buchungen. Das heißt, wir identifizieren die Buchungen, die komisch anders sind. Wir wissen nicht genau, warum sie anders sind, aber der Prüfer kann sie sehen und manuell nochmal nachprüfen. Das kann sein, dass alles richtig ist, ne? Aber sie können sie prüfen.
Ja.
Und haben eine höhere Sicherheit, ja. Trefferquote, ja. Sicherheit, Abdeckung, weil wir können quasi eine 100% Stichprobe machen. Wir können alle Buchungen checken.
Ja.
Komplett. Und das ist dann auch der Vorsprung. Aber das ist noch nicht diese AI, die dahinter steckt. Das ist nur diese Automatisierung plus diese Anomalieerkennung. Das ist eine kleine AI. Die richtige AI ist eigentlich, und da kommt dann alles zum Einsatz, da kommt hier Federated Learning und Reinforcement Learning, das ganze Programm. Aber im Grunde ist es immer eine hybride AI. Also jede gute AI ist immer eine hybride AI. Ich möchte das gerne erklären, was ist eine hybride AI? Jedes menschliche Kind, Menschenkind, ist im Grunde eine hybride, nicht AI, sondern HI, ja, Human Intelligence.
Mhm.
Hybrid deswegen, weil ein Kind, was geboren wird, ne, das, wenn man sich das anguckt, hast du Kinder, der Frank?
Ja, zwei.
Zwei, wow, ich habe eine Tochter.
Ja.
Und dass du das Kind im Arm hattest, das hat ja erstmal nichts gemacht. Das hat nur rumgeschrien, ne? Es hat, also sieht so aus, wenn das eigentlich nichts macht, zappelt halt viel, ne? So.
Mhm.
Und schreit. Aber es lernt schon. Das Kind lernt, das hat wirklich so wie eine Machine Learning Instanz, hat es deinem Gehirn die Möglichkeit zu lernen. Und das lernt mit jedem Tag schon. Aber es hat Sachen, das muss es nicht lernen. Ne? Mhm. Das Andocken an der Brust der Mutter zur Ernährung.
Mhm.
Oder das Atmen nach der Geburt, das muss nicht gelernt werden. Das sind Instinkte. Mhm. Die sind einfach da.
Ja.
Durch die Evolution. Und jede hybride AI hat Instinkte. Das ist auch Tesla macht das so. Also das Auto lernt im autonomen Fahrsystem die Feinmotorik, die Spur zu halten richtig, ne, richtige Entscheidungen zu treffen. Das sind wirklich die ganz komplizierten Sachen. Aber es weiß auch schon, wenn die Radarsensoren sagen, 5 Meter voraus ist eine Wand, bitte bremsen bei einer bestimmten Geschwindigkeit, das ist quasi hartgecodet. Ne? Das ist einfach ein Instinkt, das Auto hat. Tesla lässt nicht das Auto erstmal 20 Mal gegen die Wand fahren, damit es lernt, gegen die Wand fahren ist doof. Ne?
Mhm.
So, und diese hybride AI nutzen wir auch in der Wirtschaftsprüfung. Wir haben gewisse Instinkte, das heißt, wir haben gewisse Regeln, die man einpflanzt, damit man sagt, das und das muss sowieso identifiziert werden als Finding. Und dann haben wir eine AI, die Reinforcement Learning nutzt, um zu sagen, die AI markiert bestimmte Buchungen als besonders relevant. Also das, was gefunden wurde schon, als zum Beispiel Anomalie oder sowas. Oder als das passt nicht richtig und so weiter, ja. Wird nochmal markiert als besonders relevant. Und der Prüfer geht darüber, guckt sich das an und bestätigt das entweder. Oder lehnt es ab und sagt, nö, das war gar nicht relevant. Ne? So. Und dann lernt diese AI, wir nennen das den Artificial Auditor, der künstliche Auditor, der künstliche Prüfer, der Artificial Auditor, der lernt dann vom Prüfer, was wirklich relevant ist. Weil wenn man mal fragt, die Wirtschaftsprüfer, oder die Wirtschaftsprüferassistenten oder die internen Revisoren, ne? Also große Unternehmen haben auch eine interne Revision, das ist quasi eine innere Wirtschaftsprüfung, die sagen oft, Data Analytics ist doof.
Mhm.
Und die sagen, das verwundert einen immer, warum sagen die denn Data Analytics doof? Alle finden es toll, ne? Aber die finden es doof, weil die kriegen so viele Buchungen angezeigt, so viele Ergebnisse, dass sie am Ende doch so viel wieder manuell nachprüfen müssen. Warum ist das so? Was ist das jetzt wirklich was richtig Relevantes oder nicht?
Ja.
So, und mit dem Artificial Auditor können wir es erreichen, dass der Prüfer sein Feedback gibt und dann diese Verbesserungen erfährt. Dass er wirklich das sieht, was für ihn wirklich relevant ist. Das wird für ihn vorselektiert. Mhm. Der Artificial Auditor lernt also vom Human Auditor.
Okay. Ich fand es jetzt auch spannend in der Beschreibung, dass du sagst Instinkte und dann das gleichgesetzt quasi mit diesen Regeln, also die schon drin sind. Ne? Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, vorher gesehen. Das finde ich spannend. Da bist du immer so schnell drüber gegangen. Ist im Grunde einleuchtend, ja, also Instinkte, das, was schon angeboren ist, ne? So, das ist schon drin, das muss nicht trainiert werden.
Ja.
Und das sagst du hier in dem Falle, ob das jetzt diese hybride AI ist, die jetzt konkret bei euch im Einsatz ist, da ist das auch so. Da sind schon gewisse Dinge drin. Ja. So, die musst du nicht trainieren.
Es kann auch sein, dass Instinkte auch überschrieben werden müssen irgendwann. Ja. Aber am Anfang hat man die Instinkte, so weit sind wir noch nicht.
Mhm.
Am Anfang hat man die Instinkte, genau. Und das sind auch ein Roboter hat Instinkte. Also ein Roboter sagt, der lernt, die Feinmotorik zu laufen, das Gleichgewicht zu halten, das muss gelernt werden. Das kann man nicht einprogrammieren. Warum nicht? Weil das so komplex ist, dass ein menschliches Gehirn dieses Regelwerk einfach nicht erstellen kann. Mhm. Deswegen Supervised Learning und auch Reinforcement Learning hat immer zwei Modelle. Ein Modell ist, oder Entschuldigung, nee, nicht zwei Modelle, hat immer zwei Algorithmen.
Mhm.
Ein Algorithmus ist der Lernalgorithmus, sowas wie der Kenny-Snell-Algorithmus oder neuronales Netz und so weiter, ne, Entscheidungsbaumverfahren oder sowas. Mit nochmal Optimierer dran, wie so dem ID3-Algorithmus oder sowas, ne, oder den Gradient-Boosting und so weiter, Gradientenabstieg. Aber es hat auch den zweiten Algorithmus, dass das Modell, was hinten rauskommt. Und dieses Modell verwenden wir, um genau diese Feinjustierung zu machen. Dieses Modell ist so komplex, dass man kann es auch erklärbar machen. Also ein Entscheidungsbaum ist ja erklärbar irgendwie. Aber schau dir mal einen Entscheidungsbaum an für sowas. Der ist so gigantisch groß, der ist für Menschen nicht durchblickbar. Da müsste man quasi den so studieren, dass das würde Tage dauern oder noch länger oder unmöglich sein einfach. Mhm. Diese Modellgröße ist so groß, weil das so komplex ist. Ne?
Ja.
Und jetzt gibt es aber eigentlich Sachen, die muss so ein Roboter nicht lernen. Der, manche Sachen ist, wenn der Sensor sagt, da ist jetzt ein Hindernis, dann musst du stehen bleiben. Ne? Das muss nicht gelernt werden. Es sei denn, man möchte sagen, das reicht nicht aus und ich möchte es noch weiter von justieren. Dann muss man es wieder weiter lernen. Ne? Aber man kann manche Sachen abkürzen. Das hat die Evolution auch gemacht. Also viele Lebewesen, manche haben mehr, manche haben weniger Anteil an Instinkte zu lernen. Also zum Beispiel Reptilien, die geboren werden, aus dem Ei schlüpfen, die müssen weniger lernen, aber die haben umso mehr Instinkte. Die können auch gleich fressen, die können auch gleich einen Baum klettern, sofort. Ein Menschenkind kann das nicht. Hat im Grunde ein Verhältnis zum, was gelernt werden muss und was an Instinkten da ist.
Mhm.
Anderes Verhältnis.
Ja, ich wäre es mal spannend, jemanden zu hören aus einem ganz anderen Bereich, Richtung Biologie oder so, ob die das so ähnlich sehen würden, weil du sagst jetzt hart gecodete Regeln, das sind die Instinkte, ne?
Das sind die Instinkte. Das ist so, wie wenn man auf dein Bein klopft, auf dein Knie klopft und dann Fuß geht nach oben, ja. Versuch das mal zu lernen, das zu beschreiben. Vielleicht kann man, das kann man vielleicht auch lernen zu überschreiben. Das geht vielleicht, ne? Das Antrainieren, seine Instinkte zu unterdrücken, das geht, glaube ich, ne? Oder da bin ich jetzt raus, ne? Aber so, irgendwo geht das ja.
Nee, so spannend, ja. Okay, und kurz die Geschichte nochmal, da sind wir nicht ganz durch. Also du hattest einen Bekannten dann, Wirtschaftsprüfung, und der hatte dich dazu gebracht.
Echter Wirtschaftsprüfer, ja. Das ist
und ist der auch mit dabei jetzt?
Der ist mit dabei, ja.
Okay.
Ist Gründer. Und dann haben wir noch einen weiteren, einen Cloud-Ingenieur. Und sind wir zu dritt bei Audavis und sind ein sehr gutes Team. Wir sind sehr breit aufgestellt dort. Also jeder hatte seinen, wir sind einfach ein gutes Team.
Mhm.
Wichtig ist, dass der Kollege wirklich echter Wirtschaftsprüfer ist, weil Achtung, Wirtschaftsprüferzertifikat bekommen ist schwierig. Da muss man erstmal, da will ich jetzt nicht Falsches sagen, ne? Aber man macht erstmal einen Steuerberater davor und dann Wirtschaftsprüfer oder irgendwie so ist das. Und das ist auch, glaube ich, einer der schwerste Zertifikate oder Fortbildung, die es so gibt in Deutschland, die Wirtschaftsprüfer.
Okay, aber so jemanden hast du an Bord. Und ihr seid zu dritt im Team, als Gründungsteam und baut also diese, das ist ja eine Software-Lösung.
Software as a Service,
genau. Software as a Service.
Ganz anderer Ansatz, ne? Da braucht man auch Leute dafür, um das zu bauen. Ist aber weniger diese Unternehmensberatung, kein People-Business. Das ist jetzt wirklich das skalierbare Software as a Service-Geschäft.
Mhm.
Rechtfertigt sich mit den Nutzen für die Wirtschaftsprüfer, die externen wie die internen, interne Revision, dass die einfach die Daten des Untersuchungsgegenstands, also des Mandanten oder des eigenen Unternehmens, reinladen können. Und das wird automatisiert durchgerockt dann, ne, auf der Cloud. Also automatisiert werden die Datenmodelle erstellt, indem man den Survey-Match macht, zum Beispiel, also die Nebenbuch-Hauptbuchprüfung macht, diese Tests macht mit den Anomalien, einmal nach der Logik der Wirtschaftsprüfer, aber auch nach der Logik über das Unsupervised Learning, also dieses Data Mining, dieses Clustering und Anomalieerkennung. Ja, das läuft einfach durch.
Dass die dann endlich nicht mehr sagen, ich habe keinen Bock auf Data Analytics, sondern dass die sich auch freuen, dass das da teilt.
Ja, also es geht eigentlich darum, dass sie nicht mehr so viel in Excel arbeiten müssen.
Ja.
Ja. Oder wenn sie Data Analytics nutzen, dass sie so viel Datenvorbereitung haben. Also du musst die Daten ja vorher vorbereiten für diese Analysevorgänge. Ne? Das passiert ja automatisch bei uns dann. Du musst nur die Daten hochladen und dann läuft das durch. Also für SAP, ERP funktioniert das schon. Für andere ERP-Systeme bauen wir gerade dran. Das ist auch für Dynamics funktioniert, für NetSuite, für Oracle und so weiter.
Mhm.
Ja, und das so ist das, dass dieser Faktor hinzu. Am Ende kommen aber bei Audavis erstmal viele, viele Daten raus wahrscheinlich, ne? Also viele Ergebnisse, die man dann erstmal als Finding bestimmen muss. Ein Finding ist es nur dann, wenn das Ergebnis tatsächlich auf irgendwas hinweist. Ja, verdammt, warum ist da die Buchung da? Die sollte nicht so sein, ne? Oder da fehlt eine doppelte Buchführung, heißt ja, es gibt immer eine Buchung, eine Gegenbuchung. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Material einkaufe und ich habe das Materialeingang, dann habe ich irgendwo was von der Kasse, geht raus. Ne? Also ich tausche Material gegen Geld. So, das ist immer ein Tausch eigentlich. Ne? Und diese Prüfung mache ich dann. Weil ich jetzt immer ganz viele Buchungen habe, die komisch sind, die nicht passen und so weiter, dann muss der Prüfer sich noch durchführen. Mhm. Und dann haben wir eine übergeordnete Intelligenz, der Artificial Auditor.
Mhm.
Der macht das Ganze zum Augmented Auditing. Augmented Auditing, ne, wie Augmented Reality. Ist ja, ich gucke durch so eine Brille, ich sehe die reale Realität.
Ja.
Aber ich sehe auch was, Erweiterungen dazu, Hinweise dazu. Ne? Und Augmented Auditing heißt, der Prüfer sieht jetzt auch, welche diese Ergebnisse besonders relevant sein müssten. Geschätzt durch den Auditor, den Artificial Auditor. Und das bestätigt sich dann immer mehr durch Reinforcement Learning. Aber wichtig ist, das Thema ist Datentrennung. Ne? Also Mandantendaten sind ultrakritisch. Wir müssen diese getrennt halten. Das ist, wir kapseln das komplett in der Cloud. Also nicht so eine Cloud-Instanz, wo eine Datenbank drauf ist und sind alle Mandantendaten drauf. Wir müssen das total kapseln. Ist sehr sicherheitskritisch. Und wenn wir das, das machen wir. Und dann müssen wir mit Federated Learning arbeiten, leider. Federated Learning heißt, wir haben einfach nicht ein Modell, wo wir einfach alle Daten reinkippen können, sondern wir müssen das Training wirklich auf dieser Kapselung, auf dem jeweiligen Modul stattfinden lassen. Mhm. Und trainieren dann dieses Modell mit diesem Teilmodell und fügen das dann am Ende zu einem Gesamtmodell zusammen. Yeah. Das ist Federated Learning.
Yeah.
Federated Learning kennt man vielleicht bei mobilen Anwendungen, wenn man zum Beispiel man hat mobile Anwendungen, jeder kann sie auf seinem Android-Handy und iOS-Handy installieren. Dann man möchte auch die Daten, die der App-Nutzer nur auf seinem Handy hat und nicht in die Cloud preisgeben möchte, trotzdem zum Training nutzen, dann kann man das Training auf dem Handy stattfinden lassen. Mhm. Oder auf dem Tablet oder sowas. Ne? Mhm. Aber das Problem ist ja, ich kann nicht das ganze Modell hinschieben. Das ist wahrscheinlich schon Gigabyte groß. Ne? Und,
ja.
und der Rechenaufwand ist viel zu hoch. Das kriegt ein mobiles Endgerät ja nicht hin. Man kann aber diese kleine Datenmenge die der Kunde hat oder dieser App-Nutzer hat, kann man dazu verwenden, um das neue Netz nachzutrainieren und nimmt nur diese Updates dann und fügt das dann zu einem Gesamtmodell hinzu.
Ja, okay, das hört man gerne auch in der Industrie 4.0 Sensor-Thematik,
dass
man dort sagt, so, hey.
Ja, von der Industrie 4.0 bin ich ein bisschen enttäuscht, da hört man ja schon lange nicht mehr so richtig. Ja? Ja. Ich spreche heute mit vielen Leuten aus der Produktion, das ist irgendwie ein bisschen totes Thema. Ja. Es gibt die Insellösungen, ja, es kommt jetzt gleich wieder Leute um die Ecke, ja, wir haben da aber was. Ja. Natürlich gibt es da
vielleicht Sachen. Wieder, ne? Ich will nur sagen, da habe ich es viel gehört.
Ja, ja.
So
ja,
wie
ja,
du anscheinend
ja,
auch.
Ja,
so, und
ja,
ist ein bisschen ruhiger geworden.
Ja, ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Leider, schade.
Ja.
Industriestandort Deutschland, ja. Das ist ein toller Punkt dafür.
Genau, machen wir nochmal ein neues Fass auf.
Auf keinen Fall, sorry.
Nee, aber Audavis ist also noch am Anfang, so hört man es raus. Aber es gibt schon etwas, das man sich anschauen kann. Also
Wir haben jetzt ganz viele Termine mit, darf ich nicht nennen, aber mit verschiedenen Prüfungen im Bereich Big Four, Next 10. Next 10 sind die nachkommen nach dem Big Four, ne? Aber wir sind ein Tool für jeden Prüfer, also auch eine Ein-Mann-Bude kann unser Tool nutzen.
Ja.
Aber natürlich versuchen wir jetzt den Start mit den Größeren zu machen, weil natürlich haben wir jetzt auch erstmal Kennerkrankheiten, ne? Und wir müssen jetzt erstmal Partner finden.
Das ist nicht mal ein Jahr alt. Ne?
Wir sind noch komplett frisch am Markt.
Da müssen wir noch ein bisschen entwickeln.
Wir brauchen jetzt erstmal geduldige Partner, die es nutzen wollen und uns nochmal ein Fehlerchen verzeihen.
Ja.
Erst dann können wir es auf den Kleinen loslassen, weil der Kleine, wenn der Geld dafür zahlt, der kleine Prüfer, ne?
Ja.
Dann möchte, dass es sofort funktioniert und alles reibungslos natürlich.
Okay, ne? Also ihr seid in so einer Pilotphase, könnte man das
sagen. Richtig.
Okay, ja, aber trotzdem, ist ja erst ein Jahr her oder was, ne, dass ihr das gegründet habt.
Ein halbes Jahr jetzt.
Okay, also mit Anbahnung und so weiter.
Mit Anbahnung ist es ein Jahr, mit den Vorgesprächen und so,
ne? Ja. Okay, beachtlich. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, echt einen guten Überblick gewonnen, was du so treibst, machst, ne? Wir haben auch jetzt einige Sachen wirklich tiefergehend besprochen. Mal so zum Abschluss jetzt. Worauf freust du dich? Oder was denkst du, wird dich noch sehr, sehr stark beschäftigen in diesem Jahr? Also, going forward, next milestone, so.
Ja, also ich freue mich, also persönlich freue ich mich darauf, dass das Thema LLMs, KI, Reinforcement Learning gerade stark am Kommen ist. LLMs werden, glaube ich, wie gesagt, jetzt der Hype, der wird erstmal ein bisschen abflachen wieder, aber der wird dann in die produktive Phase eingehen. Ne?
Meinst du schon in diesem Jahr
wird man so ein Abflachen? Das ist schwer zu sagen. Also es könnte schon so sein. Ja.
Ja.
Ich glaube eigentlich schon, weil ich habe jetzt so viele Kontakte zu Unternehmen, bei meinigen machen wir das ja auch sogar schon, dass die ihr eigenes GPT haben wollen. Ne? Die wollen ihr eigenes LLM local hosten, die wollen ihre ganzen Daten reinschmeißen und so weiter. Und das machen wir schon. Es kommt schon in die Reifephase, glaube ich. Aber es kommt noch, die Enttäuschung ist auch noch dabei. Also erst ein bisschen Enttäuschung und die Reifephase fängt aber auch schon an. Und natürlich bei den Unternehmen, die schon früh angefangen haben, kommt das natürlich auch früher dann in die Reife. Ne?
Ah ja, klar.
Muss man bedenken. Das Thema Reinforcement Learning wird, glaube ich, die Industrie 4.0, das Thema wieder, aber die Industrie und industrielle Produktentwicklung verbessern. Darauf freue ich mich. Das Thema Process Mining wird ein bisschen diverser werden. Es gibt viele Tools am Markt, Zillow ist der Platzhirsch, sehr gutes Tool auch. Aber man kann dafür sorgen, dass ein Unternehmen, wenn mit Process Mining reinstartet, nicht gleich in eine Abhängigkeit, in diesen Vendor-Login kommt, ne? Sondern dass man diese Daten aufbereitet und gleich vielfach weiterverwenden kann. Mhm. Das sind so Sachen, Trends, die ich gerade so sehe. Darauf freue ich mich auch, das zu sehen.
Mhm.
Ja, und ich freue mich natürlich auf das Produkt Audavis und Wirtschaftsprüfer damit glücklich zu machen. Und dann für mich auch, persönlich ist es der Startschuss in eine ganz andere Art von Business, ne? Weil Software as a Service läuft ganz anders ab. Hat jetzt erstmal eine lange Durchstrecke vor sich, glaube ich. Also die nächsten 2-3 Jahre werden hart werden. Und dann bin ich aber vom Erfolg komplett überzeugt.
Aber Datanomic wird ja weiter existieren.
Datanomic wird weiter existieren.
Die befruchten natürlich sich auch gegenseitig.
Die befruchten sich. Also im Grunde ist Datanomic gerade ein Implementierungspartner von Audavis.
Stimmt.
Also so machen wir es natürlich. Aber das heißt nicht, dass Audavis nicht auch andere Partner haben wird.
Ja.
Und Datanomic übrigens, wie gesagt, wir sind eine 10-Mann-Bude. Wir machen vieles im Alleingang. Aber Und ich denke auch, dass AI uns auch ein bisschen befähigt hat. Also ich habe das Gefühl, ich brauche nicht mehr 20 Leute. Aber trotzdem arbeiten wir auch mit anderen Unternehmensberatungen zusammen. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Ja, also ja. Bitte, Kooperationen sind immer wünscht. Ich bringe viele ins Geschäft. Manche bringen auch mich ins Geschäft.
Ja.
Und so läuft das Business. Ne? Also das, das Coole in meinem Leben ist, wenn ich nur so sehe, ich habe irgendwie keine Feinde. Also ich wüsste zumindest von keinen Feinden. Ich habe keine Feinde, ich habe keine richtigen Wettbewerber. Ich kann nur gewinnen. Ne? Ich bin immer irgendwie...
Cooles Mindset.
Das ist so mein Mindset.
Das ist Win-Win-Denken.
Deswegen bin ich auch sehr befreit. Also ich gehe easy durchs Leben eigentlich und freue mich. Aber ich freue mich immer... ich habe da ein bisschen so dieses Helfer-Syndrom, deswegen lasse ich mich auch immer wieder dazu überreden, doch mal auch noch ein Interim-Management irgendwie zu machen.
Ja.
Weil manchmal ist es gar nicht so finanziell attraktiv, irgendwas zu tun. Aber wenn ein Kunde oder ein Unternehmen Hilfe braucht, dann mache ich das super gerne, weil dieses, ich finde, die deutsche Wirtschaft braucht das. Und da bin ich auch ein bisschen patriotisch dann, ja. Ich will, dass dieses Land wirtschaftlich erfolgreich ist und die Unternehmen brauchen das und die haben das Potenzial mit Daten und KI viel besser zu performen und auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist etwas, das ist mir wichtig. Da helfe ich sehr gerne.
Ben, das sind schöne Abschlussworte. Ich glaube, wir können hier wirklich einen Abschluss machen, ne?
Ja.
Schön, dass du uns besucht hast. Herzlichen Dank.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich dann, euch nochmal auf der Data Unplugged zu sehen.
Am 7. März. Also alle da draußen, kommt auf ihn zu, auf der Data Unplugged, wenn noch Fragen offen geblieben sind.
Ja, ich habe für das Ticket ja auch wirklich gezahlt. Ich habe es nicht gesponsert bekommen. Das heißt ja, das heißt ja, ich habe auch wirklich den Wert dieser Veranstaltung erkannt. Deswegen wollte ich nochmal sagen, ja, ich habe das nicht irgendwie gesponsert bekommen oder sowas. Also keine Werbung jetzt eigentlich, sondern
das ist richtig. Ja, absolut, darf man sagen.
Gut.
Okay, ciao, ciao.
Danke.
Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged. Das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Shownotes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections. Das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.